Beer Talk. Gespräche über und beim Bier.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Beer Talk. Heute pünktlich zum Jahresbeginn mal ein Ausflug in eine andere Welt. Oder vielleicht auch nicht, wir werden gleich sehen. Und zwar treffe ich mich dieses Mal mit Peter Jakob, einem guten alten Freund. Wir haben uns mal kennengelernt bei einer Bierschulung, die ich für ihn und seine Gruppe damals gehalten habe. Er war damals bei einer Weinfirma. Wir werden uns da vielleicht auch drüber unterhalten, was das genau war. Und dann haben wir uns ein bisschen aus den Augen verloren. Dann haben wir uns in New York wieder gesehen. Witzigerweise hatten da einen sehr, sehr schönen Abend zusammen. Und neulich habe ich dann seine beiden sehr langen Podcasts, ich glaube, die sind länger als der längste Biertalk, angehört. Und es war auch faszinierend. Und jetzt treffen wir uns hier gerade in Bamberg im Sommer zur Sandkerber hier. Und ich freue mich sehr, dass du da bist, Peter. Und vielleicht sagst du zwei, drei Worte zu dir selber.
Ja, hi Markus. Also schön, hier zu sein. Ja, Peter Jakob, hast du ja gesagt. Also ich komme aus der Weinwelt. Ne? Eigentlich ursprünglich nicht, ursprünglich Historiker. Und über Umwege, vielleicht kommen wir da, hat es mich in die Weinwelt verschlagen damals. Über ein Promotionsprojekt, das ich aber nie abgeschlossen habe. Und habe verschiedene Tätigkeiten. Seit 2019 bin ich selbstständig, mache verschiedenste Sachen, Moderationen. Ich bin persönlicher Einkäufer für Leute und habe jetzt 2 Jahre lang als Sommelier gearbeitet in der Sterne-Gastronomie. Und jetzt kommt ein neues spannendes Projekt bei mir auf. Wir wollen, vielleicht ist es zu diesem Zeitpunkt dann auch schon soweit, eine Bar aufmachen. Also nicht Cocktail, sondern wirklich Getränke im Allgemeinen. Ne? Nicht nur Weinbar, sondern auch Bier als Fokus mit dabei und auch, was ich sehr wichtig finde, mittlerweile alkoholfreie Getränke.
Spannend. Also da haben wir schon ganz viele Ansatzpunkte. Übrigens, falls ihr so ein bisschen Hintergrundgeräusche mitbekommt, wir sind heute mal outdoor, was auch bedeuten kann, dass mal ein Windchen weht. Also wir werden sehen, ich weiß nicht genau, wie sich's auswirkt. Entschuldigung schon mal vorneweg, falls da mal was dazwischen bläst oder tönt oder schlägt oder wie auch immer. Ja, also eine Bar, das ist ja sehr spannend. Fangen wir vielleicht trotzdem ein bisschen vorne an. Ja. Historiker, da haben wir ja was gemeinsam.
Ja.
In gewisser Weise, da ist man ja grundsätzlich im Studium dem Alkohol nicht abgeneigt.
Sehr richtig.
So. Wie kommt überhaupt die Entwicklung? Also wie wird man zu einem Weinmenschen, sage ich jetzt mal? Wie ist denn das passiert?
Ja, bei mir ist es das Schicksal gewesen, das mich dahin gebracht hat. Im Prinzip über den Tod meines Vaters. Er war schon immer großer Weintrinker gewesen und ich bin damit auch mit Wein quasi auf eine Art sozialisiert worden. Als Kind natürlich nur sehenderweise, aber halt auch in Österreich gelebt. Da haben wir natürlich Weingüter besucht. Und als mein Vater überraschend während meines Studiums gestorben ist, habe ich mir überlegt, was kannst du weiterführen in deinem Leben? Und von ihm, was er getan hat, er war promovierter Physiker, hat noch Mathematik studiert. Molekularbiologie war so ein Hobby, Biochemie, Opernpartituren analysieren. Themen, bei denen ich keinen Schimmer habe. Also da brauche ich nicht weitermachen. Dann hatten wir noch Geschichte, aber das habe ich zu dem Zeitpunkt ja studiert und war quasi deswegen mein Berufsfeld. Und habe ich gedacht, der Wein ist das Thema. Und so habe ich in der WG damals während des Studiums angefangen, mir einen ersten Weinkeller aufzubauen und darüber intensiver damit zu beschäftigen. Und daraus entwickelte sich dann die Idee, dass ich an der Uni nicht mehr bleiben wollte, aber als Historiker, Doktortitel war eigentlich so, wenn man in der Richtung bleiben will, eigentlich erstmal Thema gewesen. Und habe ich gesagt, dann könnte ich eigentlich eine Konsumgeschichte des Weins in der Bundesrepublik schreiben. Und genau, habe dann angefangen, dann mich immer intensiver mit dem Wein beschäftigt. Ne? Und dann ist klar, wenn man über so ein Thema schreibt, wer liest dieses Buch? Vielleicht 6 Historiker und der Rest interessiert sich für Wein. Also keine Fehler in der Hinsicht machen, das heißt wirklich wissen, was man tut. Und dann habe ich angefangen beim WSET, das ist der Wine and Spirit Education Trust, Seminare Level 2, Level 3 zu machen. Und nach Level 3 stellte ich dann so fest, so, oh, jetzt wird's eigentlich erst interessant. Und dann habe ich das Diploma über 2 Jahre gemacht und in dieser Phase entwickelte sich dann auf einmal alles in Richtung Wein, sodass ich dann auch gesagt habe, okay, ich höre jetzt auf mit der Promotion, weil hier sehe ich jetzt ganz neue Felder. Und dann kommen wir letztendlich in die Richtung, wo wir uns dann auch kennengelernt haben. Ich bin dann, nachdem ich das Diploma hatte, eingestiegen als stellvertretender Laborleiter und Qualitätsmanager in einem Essener Unternehmen, das Qualitätssicherung gemacht hat, sensorische Qualitätssicherung. Das heißt nicht diesen Laborkram, sondern probieren und Qualitäten einschätzen, Fehlersuche etc. etc. Ja. Genau, und da wir damals das Thema dann auch als Bier für uns akkreditiert haben, brauchten wir Schulung. Und so haben wir uns kennengelernt.
So kam ich ins Spiel, genau.
Genau.
Sehr spannend. Jetzt, WSET übrigens gibt es jetzt seit neuestem auch im Thema Bier.
Oh,
also,
das ist
wir fangen jetzt gerade damit an. Ich war gerade in London und habe mich ausbilden lassen als der erste, bisher auch einzige deutsche Bier-Educator für Level 1 und 2. Mehr gibt's doch nicht.
Okay.
Wir werden sehen, wie das so läuft, aber spannend auf jeden Fall. Und wichtig, weil die halt einfach auch Standards setzen, auch in der Gastronomie, auch entsprechend anerkannt sind. Und man da auch lernt, das fand ich halt das Interessanteste, so eine gemeinsame Sprache zu sprechen, also in der Sensorik und auch generell. Und das hilft, wenn man eben international mit Leuten zu tun hat, die aus unterschiedlichsten Kulturkreisen kommen und man irgendwie trotzdem ein Produkt beschreiben will und man dann eben versuchen muss, den Wortschatz irgendwie zu vereinheitlichen. Also das finde ich ganz toll. Dieser Wechsel vom ich trinke gerne mal einen Wein zu ich fange da jetzt an zu riechen und zu schmecken und das aufzudröseln. Ist das so ein fließender Übergang oder hattest du da mal so jemand, der dich angestupst hat oder wie lief das so?
Ja, das ergibt sich eigentlich automatisch, ne? Also man beginnt ja schon beim WSET dann mit dieser Thematik, dass man halt auch den praktischen Teil hat der Verkostung, so dass man da auch genau, was du sagst, diesen Wortschatz entwickelt. Wie gehen wir damit um? Sehr normiert. Teilweise finde ich das auch nicht. Finde ich ein bisschen schwierig, ne, weil wenn du schon sagst, verschiedene Absolut. Kulturräume, es ist halt dann trotzdem ein sehr eurozentrisches Bild. Ne, das heißt, wir reden ja über Aromenwelten, die wir mit den Sachen assoziieren. Was vielleicht für Leute, ein großes Boomfeld ist China ja gerade da, die komplett andere Assoziationen haben, die viel stärker auch über Blüten arbeiten und so in der Beschreibung von Düften. Ne, so. Nein, und das ist dann so im Prinzip so dieser automatische Schwenk, wenn man sich professionalisiert, dass man halt dann anders über die Dinge denkt, ne? Und automatisch mit Wissen kommt natürlich dann auch immer wieder dazu, dass man halt weiß, okay, das kommt daher, das kommt vom Ausbaustil, das kommt von der Rebsorte, ne? Was du Gärtemperaturen erkennen kannst und sonst irgendwas, also einschätzen zumindest grob, ne? Holz, Toastings etc. Das lernt man einfach.
Also. Das ist faszinierend. Also ich muss sagen, so manche Sachen kennen wir ja aus der Bierwelt. Also die meisten Hörerinnen werden wahrscheinlich irgendwie aus der Bierwelt sein und damit was zu tun haben. Das heißt, mit Gärung beschäftigt man sich und dass unterschiedliche Gärtemperaturen verschiedene Aromen haben, dass es Gärfehler gibt vielleicht. Wer ein bisschen tiefer eingestiegen ist, kennt auch dieses ganze Thema Holz, Holzfass, was es da eben an Aromen, Oxidation und so weiter gibt. Aber dass man dann so weit gehen kann und zu sagen, okay, das ist jetzt, keine Ahnung, dies und dieses Dorf und der Hang und vielleicht noch die und die Rebe, das ist ja was, also das ist, glaube ich, dem Biertrinker völlig fremd. Wir könnten niemals sagen, dieses Gerstenkorn ist jetzt da und da gewachsen oder so. Und auch der Unterschied ist ja auch der, gerade bei den großen Brauereien versuchen wir eher immer dasselbe Bier zu machen. Und damit gibt's gar keine Jahrgangsunterschiede, sondern im Gegenteil, wir hoffen, wir haben das nicht. Und beim Wein ist es ja ganz anders, was auch bedeutet, dass du dich jedes Jahr updaten musst, weil es ja immer wieder neue Jahrgänge logischerweise gibt mit neuen Aromen. Wie ist da so die Herausforderung? Also wie gehst du, wir können es ja gleich mal ausprobieren, wir haben ja einen da, aber so prinzipiell, wie geht man an so einen Wein ran, um jetzt zu sagen, der ist jetzt da und da groß geworden?
Ja, das ist nicht so einfach, ne? Also teilweise ist es auch mittlerweile unmöglich geworden. Hm. Es kommt immer ein bisschen drauf an, wie sind die Weine gemacht. Das heißt, wir haben das, was wir klassisch kennen, so die großen Klassiker, Bordeaux, Burgund, Piemont oder so. Da haben wir gute Orientierungsmuster. Das sind die Erfahrungen dort. Der Ausbau ist eigentlich immer sehr klassisch gehalten. Also man weiß, was die dort tun. Ne? Und darüber kann man dann im Prinzip sich entlanghangeln. Ne? Da muss man natürlich wissen, wie waren die einzelnen Jahrgänge gewesen. Ne? Dass 21 ein bisschen kühler war, 22 dadurch deutlich wärmer. Was für einen Einfluss das Ganze auf die Geschichte hat. Ne? Mittlerweile haben wir aber halt, da werden wir, glaube ich, auch bei dem Wein von nachher landen, ganz viele neue Bewegungen. Ne? Also gibt's jetzt auch schon lange eigentlich, aber als Nische in diesen sogenannten Naturweine, Natural Wines, die wir dort haben, dort kaschiert dann letztendlich der Ausbaustil. Eigentlich das, was wir sonst haben, um uns zu orientieren, zu sagen, okay, von der und der Art her könnte das aus einem warmen Klima kommen. Ne? Die Stilistik spricht eher für einen europäischen Wein. Die ist meistens, also kann man jetzt auch nicht generalisieren, aber immer ein bisschen, ja, wie soll man es nennen, ein bisschen, ja, wilder, so, ne? Nicht so ganz klar in der Aromatik ausgeprägt. Ne? Wenn die Überseeweine häufig mit einer sehr, sehr klaren Fruchtausprägung brillieren. Das ist so ein bisschen auch so gewachsen, ne? Weil man dort natürlich viel später angefangen hat. Okay, jetzt nehmen wir Südafrika mal raus. Die sind älter als das linke Ufer von Bordeaux. Und oder zumindest Teile des linken Ufers von Bordeaux. Und dann hat man halt diese Unterschiedlichkeiten. Und da kann man dann schon, also über Erfahrungswerte dann versuchen, sich anzunähern. Natürlich am Ende zu sagen, das ist ein Premier Cru aus der Lage XY im Burgund. Nein, das ist unmöglich, ne? Aber man kann schon versuchen, Orte einzugrenzen, ne? Weil der Boden spiegelt sich unheimlich stark in der Aromatik des Weins halt auch wieder, so, ne? Und das ist Burgund vielleicht das schönste Beispiel. Wenn man dann halt so durch die Dörfer geht und die Weine dort probiert, dann hat man aufgrund der Gegebenheiten andere Aromprofile. Das heißt, die Weine aus Gevrey-Chambertin sind deutlich dunkelfruchtiger und ja, kräftiger von ihrer Ausprägung her als zwei Dörfer weiter in Chambon-Mussigny, die immer viel rotfruchtiger, viel feiner, eleganter rüberkommen. Ne? Und wenn man sich dann halt überlegt, wo das herkommt, dann hat man das. Ne? Das Burgund ist eine Bruchkante. Das waren früher 9 Kilometer tiefer Graben gewesen. Ja. Ne? Das kann man auch als Rheingraben. Das ist dann der Rhône-Saône-Graben, die Verlängerung. Ne? Und das ist nur noch die oberste Teil der Bruchkante. Aber da liegen die ganzen unterschiedlichen Bodenformationen frei. Ja. Und je nachdem, wo ich da drauf stehe und wie der Unterboden auch darauf ist, wie die Exposition zur Sonne ist, wie der Wasser sich darauf verhält, ne? Also die Drainagefähigkeit, das alles beeinflusst die Aromatik. Ne? Und so kann man mit viel, viel, viel Erfahrung sich da durchaus annähern. Aber im Normalfall liegt man trotzdem voll daneben.
Ja, aber trotzdem, also das verblüfft jetzt schon und macht mich auch echt baff, also sozusagen, weil das ja eigentlich Wahnsinn ist, was man dann eben alles wissen und können muss. Und das hat ja für dich dann auch den Vorteil hoffentlich, dass du viel reisen darfst oder musst. Und ich glaube, das ist bestimmt schön, oder? Dass du praktisch so das eigentlich das ganze Jahr unterwegs bist und sagst, okay, wo war ich dieses Jahr noch nicht? Welches Fläschchen habe ich noch nicht? Wird man damit auf den Armen empfangen? Wie läuft das so, wenn du da so unterwegs bist?
Ihr wisst ja immer, das ist ja mal sehr unterschiedlich, ne? Aber das sind Weinreisen und natürlich wirst du mit offenen Armen empfangen, weil wir sind ja in der Branche dann die Vermittler, ne? Also wir stehen ja zwischen Produzent und Konsument. So, das heißt, die Weingüter brauchen uns ja auf eine gewisse Art und Weise, ne? Sei es in der Gastronomie, sei es im Handel, um die Weine an die Leute zu bringen. Ne? Also Wein verkauft sich ja nicht von alleine, ne? Also sei denn, man will halt nur Alkohol trinken. Ne? Aber wenn man das mehr haben will, was zu dem Kulturgut Wein gehört, dann ist da halt Wissenstransfer nötig. Ne? Und den muss dann halt ein Sommelier oder ein Händler liefern. Und dann ist das natürlich für die Weingüter toll, wenn solche Leute, wenn wir dann kommen als Gruppen, als organisierte Reisen, sonst ist das Wahnsinn. Ne? Mhm. Also privat mache ich das natürlich auch, wenn ich unterwegs bin, dass ich auch mal alleine irgendwo hinfahre und so. Ja. Ne? Aber gerade wenn man jetzt, ich war dieses Jahr jetzt in Sizilien gewesen, ne? Da hast du ein 4-Tage-Programm, ne? Einmal über die komplette Insel, ne? Das machst du nicht alleine. Ne? Also das, ja, das ist schon schön, also es macht Freude, ne? Also so. Ja, Urlaub als Beruf.
Ja, also kenne ich ja zum Teil zumindest auch. Wie macht man das mit dem Thema Alkohol? Also gibt's da so Grenzen, die man sich selber setzt, oder lässt man dem eine Zeit lang freien Lauf und macht dann eine Pause, oder wie funktioniert das bei dir oder bei euch?
Ich glaube, das macht jeder für sich selbst aus. Ne? Mhm. Also ich hab ja die Freude daran noch nicht verloren. Also das heißt, man kann es ja auch sehr professionalisieren. Also ich kenne sehr, sehr viele Sommeliers zum Beispiel, die privat nicht viel trinken. Also, ne, die treffen sich dann grob und dann werden halt große Tastings gemacht und dann probiert man die ganzen Sachen. Ich persönlich gehöre zu den Leuten, die zum Essen gehört für mich Wein. So, das ist, so bin ich aufgewachsen. So, das ist für mich so französische Lebensart. So, das liebe ich so, und deswegen ist das für mich auch ein alltäglicher Begleiter. Ne? Insofern, also für mich ist es doch eigentlich. Und wenn man natürlich professionell mit Wein umgeht, im Arbeitsalltag, man spuckt den natürlich aus. Hm. Also wenn man auf eine Messe geht und jeden Schluck trinken will, ist man nach 2 Stunden ziemlich am Ende. Und,
das stimmt.
Ich glaube, dann ist man auch sehr schnell gespött.
Genau, bevor wir gleich mal in so ein bisschen Praxis einsteigen, noch eine Frage. Du hattest es am Anfang erwähnt, beim Bier ist ja jetzt gerade eins der großen Themen das Thema alkoholfrei. Da ist vielleicht endlich mal etwas, wo das Bier dem Wein ein bisschen was voraus hat, weil wir uns schon länger damit beschäftigen. Auch so von dem Herangehen an das Thema. Nun gibt's ja jetzt auch schon alkoholfreie Weine. Also jetzt ganz mal wertfrei, nur mal so, wie hast du das jetzt erlebt? Wann bist du damit zum ersten Mal konfrontiert worden? Und ist das überhaupt Wein für dich? Wie ist das?
Ja, das ist ein spannendes Feld, ja. Es passiert da relativ viel. Ich tue mich da immer ein bisschen schwer mit der ganzen Geschichte, ne? Also ich finde es auch beim Bier schon irgendwo so kompliziert, das Thema immer den Alkohol rauszunehmen. Aber Alkohol ist natürlich gerade ein Riesen. Thema, ne? Also wir sehen jetzt gerade wieder neue Studien gerade raus wiedergekommen, dass jeder Tropfen Alkohol Gift ist. Wir haben auch eine gewisse Lobby, die im Augenblick dahinter steckt und genau in diese Richtung geht, den Alkohol zu verteufeln, wenn wir gleichzeitig Cannabis irgendwie legalisieren. Man muss es nicht ganz verstehen, ne? Ja, beim Wein, genau, es ist alles ein bisschen schwieriger als beim Bier. Das ist ja zeitliche Vorlauf, den die Bierbranche da hat. Das ist ein Vorteil wirklich. Beim Wein haben wir das Problem, die schmecken einfach noch nicht. Also es gibt Bänche, die sind okay. So, jetzt haben wir natürlich beim Wein auch so eine Riesenspannweite von Wein zwischen, sagen wir mal, 1,99 und 5.000 Euro, ne, mit unterschiedlicher Komplexität und sowas. Ne? Also wenn ich so einen normalen Discount- oder Supermarktwein aus einem einfachen Segment trinke und dann mir die alkoholfreien Sachen, dann ist das okay von der Qualität her. Wenn ich aber ein bisschen ambitionierter trinke und ein bisschen mehr Freude an Komplexität und Vielschichtigkeit habe, dann funktioniert alkoholfreier Wein nicht. Ich gehe auch davon aus, dass er nie funktionieren wird. Also ich finde auch beim Bier, man schmeckt es einfach, es sind Eingriffe in ein Getränk, die eigentlich keinen Sinn wirklich ergeben. Für mich ist es sowieso schwierig, das ist so ein bisschen für mich wie so vegane Würstchen. Ne? Ich habe überhaupt nichts gegen vegane Küche, aber ich muss nicht versuchen zu imitieren. Ne? Das heißt, ich kann ja eine ganz eigene Essenskultur aufbauen als vegane Küche. Da kann man so viel machen, da braucht man keine hochverarbeiteten Lebensmittel irgendwie kreieren. Ne? Und das Gleiche sehe ich halt beim Wein und beim Bier auch. Wenn ich einen Wein trinken will, möchte ich einen Wein trinken und keinen alkoholfreien Wein. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir im Augenblick noch nicht so viele großartige nicht-alkoholische Getränke haben. Ne? Also wenn man so in die Karten so in Restaurants guckt, dann landet man ja trotzdem immer wieder bei der Apfelschorle und bei der Coca-Cola.
Ja.
Ne? Nichts gegen Coke, trinke ich unheimlich gerne, aber es geht immer über süß. So, ja, es passiert mittlerweile unheimlich viel, also im skandinavischen Raum, aber wir haben gerade hier auch in Spanien passiert, gibt's ja so einen Produzenten, der ist mittlerweile auch sehr bekannt, habe ich das erste Mal in New York getrunken und das heißt Muri und da sind wir aber auch bei Preisen, die sind dann auch für ambitionierte Weintrinker in der Kategorie. So, ne? Und ich glaube, das sind interessante Alternativen, wo man hingehen kann, irgendwie trockener, also das heißt nicht über Zucker kommende alkoholfreie oder nicht alkoholische Getränke zu haben. Ja. Das, glaube ich, wäre der sinnvollere Weg.
Ja, und das heißt ja, ich glaube auch momentan wäre es ja beim Wein so, dass der quasi entalkoholisiert wird.
Genau,
oder? Geht und nicht anders. Das würde ja bedeuten, wenn ich eine sehr filigrane Weinstruktur habe, kann ich die ja eigentlich nur zerstören, wenn ich so einen Prozess anwende.
Genau, es gibt ja verschiedene Verfahren, die man da anwenden kann. Umkehrosmose ist eins, da haben wir die Spinning Cone Column, die eingesetzt wird. Das ist eine Schleuderkegelkolonne. Das kommt eigentlich aus der Marmeladenindustrie aus Australien. Und das ist vielleicht der am wenigsten radikale Eingriff. Ne? Das heißt, da wird über die Zentrifugalkräfte wird der Wein fragmentiert. Okay. Das heißt, ja, alle Inhaltsstoffe haben unterschiedliche Fliehgeschwindigkeiten, um die rauszubekommen. Und dann kann man den Alkohol rausnehmen und dann den Rest wieder zusammensetzen. Klingt erstmal so, als ob man dann einfach nur einen alkoholfreien Wein hat. Das Problem ist, der Wein ist nicht mehr in Balance. Ne? Das heißt, wenn man normalerweise wird er zur Alkoholreduktion eingesetzt, und dann kann man halt auch nicht sagen, ich hätte gern von den statt 15, 13, 5. Sag mal, geht hin und sucht den Sweet Spot, wie das so schön heißt. Wann ist eigentlich wieder alles in Balance? Und dann reduziert man auf die Stärke runter. Und das kannst du nicht vorher steuern. So, ne? Wenn ich ihn komplett rausnehme, ist das Problem schwierig. Und Alkohol ist Geschmacksträger.
Auf jeden Fall.
Das sehr wesentlicher sogar, ne? Und also nicht nur Nervengift, sondern halt auch lecker.
Ja. Also nee, ich finde es spannend, auf jeden Fall das mal zu verfolgen. Und ich habe auch mit alkoholfreien Spirituosen mich schon beschäftigt, was auch ein extrem schwieriges Feld ist.
Absolut.
Und aber mal sehen, wohin die Reise geht. Heute, wir machen mal einen kurzen Break in die Praxis sozusagen, habe ich mal zwei Flaschen rausgesucht von einer ganz spannenden Fazilität, sage mal ein Fremdwort, nämlich eine Location in Italien, die ist im Sommer ein Weingut und im Winter eine Brauerei, was eigentlich eine sehr spannende Geschichte ist. Dahinter stecken drei Brüder. Also der Laden heißt Ziemann, was eben aus dem lokalen Dialekt sechs Hände bedeutet. Und das sind eben die drei Brüder. Und die haben sich eben das überlegt. Das liegt so bei Venedig, etwas davor, in so einer sehr hügeligen Landschaft. Und wenn man da auch hinfährt, fährt man endlos durch die Pampa und dann irgendwann so einen Hügel hoch. Und da ist dann eben dieses Weingut. Und die hatten sich halt überlegt, okay, das mit dem Wein ist gut und schön, aber was machen wir in der Zeit, wo wir mit dem Wein jetzt nicht so viel zu tun haben? Und da kamen sie halt auf die Idee, lass uns Bier machen. Und die habe ich besucht, glaube ich, 21 oder so während der Pandemie. Und habe dann auch entsprechend einiges mitgenommen und mir heute gedacht, das wäre die ideale Gelegenheit, weil wir ja genau diesen Twist so ein bisschen haben. Und ich habe mal zwei Flaschen rausgesucht. Das eine ist ein Bier. Das ist ein Hoppy Wild Sour Ale with Grapes. Also Wild Sour Ale heißt schon, es ist auf jeden Fall irgendein wild vergorenes, spontan vergorenes Bier, Sour Ale und mit Grapes, also mit Trauben. Das heißt, hat trotzdem irgendwas mit Wein zu tun. Aber eben Hoppy, das heißt, wir haben auch den Hopfen am Start. Schauen wir mal, was es uns erzählt. Mhm. Und dann haben wir hier einen Wein, über den kannst du dann bestimmt noch mehr erzählen. Der heißt Occhio al Bianco Anfora. Kommt von 2019, ist ein Weißwein, würde ich jetzt mal sagen. Also zumindest ein heller Wein. Und ist ein Naturwein. Viel mehr weiß ich jetzt auch nicht zu sagen, aber dafür haben wir dann dich. Genau. Die Frage wäre, in welcher Reihenfolge? Würdest du sagen, erst das Bier oder erst den Wein?
Ich würde erst den Wein sagen, weil das Bier dürfte aromatisch drüber gehen.
Vielleicht magst du ihn aufmachen. Oh, also da, ich kann es ja eigentlich nur falsch machen, wenn ich mich da dran jetzt versuche. Aber das ist ja schon mal... Ha. Also schade, dass ihr jetzt nicht zuschauen könnt. Mhm. Das ist schon ein äußerst geübter und professioneller Griff hier zum Sommelierbesteck. Und schon ist der Korkenzieher drin. Spannend.
Und offen.
Ha. Schon ist er offen. Sehr schön.
Dann gieße ich aber mal ein.
Jo. Würde man da jetzt auch so einen Probeschluck machen, wie man das im Lokal oft bekommt?
In dem Fall braucht man es nicht machen. Den Probeschluck macht man ja letztendlich... den Gast überzeugen zu lassen, ob der Wein Kork hat. Mhm. Also was heißt Kork? Ne? Das ist TCA, Trichloranisol. Das ist nicht der Kork an sich. Das ist, wenn der Kork schlecht gelagert wurde, wird er von einem Schimmelpilz quasi befallen. Ah. Und das Ausscheidungsprodukt dieses Schimmelpilzes enthält Trichloranisol. Und das riecht so, ne? Weil das halt immer über den Korken kam, nennt man das den Korkschmecker. Ne? Kriegen wir aber auch über Reinigungsmittel chlorhaltige rein in den Wein. Man kriegt es über zum Beispiel bei Europaletten werden mit Chlor gebleicht. Das heißt, man sollte sowas nicht im Keller stehen haben, weil dann verseucht man sich den Keller. So.
Okay.
Ja. So, und hier haben wir es jetzt aber mit einem Kunststoffkorken zu tun. Also ein Roma-Kork, halte ich nicht sonderlich viel davon. Aber gut, da haben wir jetzt nicht das Problem, dass irgendwas damit sein könnte.
Okay, also wir haben jetzt auch nicht auf den ersten Blick aufgefallen. Schaut von der Ferne aus auf jeden Fall aus wie Kork, ist aber.
Genau, Kunststoff. Aber wenn du es hier näher ansiehst, dass das Kunststoff
ist. Dann sieht man das. Genau. Okay, also das ist ja auch ein Thema. Kommen wir uns nachher auch mal drüber. Da ist ja auch spannend, eben dieses ganze Kork-Ding. So, der ist jetzt im Glas. Wie würde man da jetzt rangehen? Also wir würden wahrscheinlich erstmal uns den anschauen.
Genau, also das ist kann man immer machen, wie man möchte. Ne? Also die Farbe finde ich immer nur dann wirklich beachtenswert, wenn sie auffällig ist.
Aha.
Ne? Also man kann ja mit so einer Logik, wenn man so Weine blind verkostet, herangehen und dann gibt ein Farbe teilweise eine Information, den größten Teil der Fälle nicht. Mhm. Also die meisten Weißweine bewegen sich in einem relativ engen Farbfeld. Ne? Sie sind halt irgendwo blassweiß
oder
blassgelb. So. Hier ist es aber auffällig, weil es sehr golden.
Ne? Ja, also extrem golden. Also für fränkische Verhältnisse ein sehr goldener Weißwein.
Absolut. Ja, aber ich habe schon Silvaner in dieser Tonfarbe.
Stimmt, ne? Ja.
Der neigt ja durchaus dazu, weil er eine sehr, sehr feste Beerenschale hat. Da kann man viel Farbe extrahieren dann auch.
Uh-huh.
Ja, und dann ist es klassisch, ne? Man riecht dran, ist wie beim Bier. Also im Prinzip ist es nicht wirklich anders. Ne? Hier merkt man schon, also es ist den Anteil Naturwein, den wir hierbei haben. Das heißt, wir werden hier mit wenig bis gar kein Schwefel zu tun haben. Wir haben 3 Milligramm pro Liter steht hinten drauf Schwefel. Mhm. Schwefel sorgt für nicht nur, dass es antibakteriell wirkt etc., sondern es sorgt auch für Frucht.
Ah.
Das heißt, wenn wir Weine nehmen, wie wir sie klassisch kennen, also wurde ja immer mit Schwefel zur Sicherheit immer gearbeitet, ne? Dann haben wir dieses ausgeprägt, sagen wir beim Rotwein jetzt mal als Beispiel, so dieses Brombeere, Kirsche, Pflaume etc. Ja. Ne? So, und wenn ich dann mit dem Schwefel runtergehe, verliert er diese frischfruchtige Aromatik, geht eher so ein bisschen in so trockenfruchtige Noten rein, ein bisschen was Erdigeres. Und beim Weißwein ist es auch so, wir haben hier jetzt auch nicht diese klare, frische Fruchtaromatik, sondern wenn man ein bisschen reinriecht und dann so ein bisschen an Cidre denkt, sowas leicht mostige Noten, also ne, so die dann kommen. Das ist ganz, ganz typisch. Das ist sofort ein Hinweis, wenn man das riecht, dann weiß man, wir bewegen uns in diesem Feld der Naturweine. Ne? Also
Das mit dem Schwefel ist ja interessant. Also das heißt, der Schwefel wird immer zugegeben oder meistens zumindest.
Also entsteht, Schwefel entsteht automatisch bei der Gärung.
Ach so.
Das heißt, das kann man nicht vermeiden. Das heißt, einen schwefelfreien Wein gibt es nicht. Das ist ein Gärnebenprodukt, die Schwefelverbindung, die da drin entstehen. Aber es wird halt zusätzlich Schwefel draufgegeben. Ah. So, und das ist eine Frage, wie viel macht man. Ne? Und es hat sich halt massiv geändert. Früher war wie in allen Belangen viel hilft viel. Ne? Genau. Also in Landwirtschaft hat man alles draufgeballert und beim Wein hat man auch ganz viel Schwefel draufgehauen. Dann wurden irgendwann Schwefelobergrenzen halt auch eingeführt, dass man gesagt hat, ne, Weißweine so und so viel, Süßweine dürfen deutlich mehr haben, um sie halt einfach von der Nachgärung auch zu schützen. Das heißt, da ist das auch ganz wesentlich. Das kann man nicht ungeschwefelt machen. Und genau. Und so kann man zu der Sache mit immer runtergehenden Schwefel. Also diese Bewegung der Naturweine, die gibt's schon seit den 60er Jahren eigentlich im Beaujolais. Gab's da Winzer, die haben das halt immer so gehandhabt. Also das ist eigentlich eine historische Art und Weise ja auch zu arbeiten. Ne? Also man muss ja erstmal industriell im Prinzip so das hinbekommen, dass man genug einsetzen kann. Also an Schwefel. Also
das heißt, Naturwein definiert sich dann durch dieses Nicht-Schwefel-Haben? Oder auch durch das Einsetzen von wilden Hefen?
Ja, also letztendlich ist Naturwein, der Hintergedanke bei Naturwein ist eigentlich so gut wie nichts zu machen. Das heißt, im Keller. Ja, manche sehen das dann halt auch so, dass sie sich nur über den Keller definieren, was ich aber für einen Fehler halte. Ne? Es geht also darum, dass man perfektes Lesegut im Weinberg generiert. Deswegen sind die meisten Naturweinerzeuger biologisch oder biodynamisch zertifiziert. Hier sind wir auch, sind wir das EU-Bio-Siegel hinten auf der Flasche. Ne?
Ja, genau.
So, das heißt, wir wollen natürlich da möglichst wenig Einfluss nehmen. Ne? Ist das wirklich gutes Lesegutes, das bedeutet natürlich auch die strenge Selektion, ne? Weil je weniger Schwefel ich einsetze, wenn ich schlechte Trauben dabei habe, dann ist das eine tickende Zeitbombe, ne? Und dann kriege ich halt, wenn da irgendwas mit Essigstich dabei ist, dann multipliziert sich das ratzfatz so. Also muss man da sehr, 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 sehr vorsichtig vorgehen. Und dann versucht man halt so wenig wie möglich zu machen. Das heißt, man setzt keinen Schwefel zu, man filtriert nicht, man schönt nicht, ne? All diese Dinge. Also man lässt eigentlich natürlich vergären und am Ende zieht man die Weine im Prinzip einfach nur ab, so dass man sie von der Hefe trennt, aber halt dann nicht durch einen Filter, ne? Sondern einfach sedimentieren lässt. Also, ne?
Und die Hefe ist auch einfach die da ist.
Oder? Genau, ja. Genau. Ja, ja. Das heißt, das sind immer spontan vergorene Weine, ganz genau. Mhm. Genau. Also auch hier dann Wild Yeast, wie beim Bier. Also da haben wir die gleiche Idee, die dahinter ist. Ne? Hier haben wir jetzt auch eine Cuvée, ne? Da haben wir jetzt hier, habe ich vorhin mal gesehen, da könnte man alles noch nicht so sagen. Okay, Hauptrebsorte ist Garganega. Mhm. Die ist ziemlich bekannt in Italien, ne? Weil der Suave wird da draus gemacht. Ja? Dann haben wir Tai Bianco. Tai Bianco ist eine historische Rebsorte aus Norditalien. Die hieß früher Tokay Friulino, glaube ich, oder sowas. Mhm. Aber das ist hier verboten worden. Also liegt einfach daran, dass Tokay, genau, also es gab auch der Grauburgunder oder der Pinot Gris im Elsass hieß früher auch Tokay Pinot Gris oder Tokay d'Alsace. Und Ungarn hat aber dagegen geklagt und hat Recht bekommen, dass das halt natürlich die Herkunftsbezeichnung aus dem Tokay ist. Und deswegen das nicht benannt werden darf. Deswegen heißt jetzt der Schema Pinot Gris dann im Elsass drauf. Und hier hat man das dann Tai genannt, Tai Bianco. Und dann haben wir noch eine, da bin ich natürlich mit meinem Italienisch wieder so ein bisschen an den Grenzen. das ist in ich hoffe, ich spreche es richtig aus. In Croccio Manzoni. Das ist eine Neuzüchtung gewesen. Was heißt Neuzüchtung? Also ist auch schon fast 100 Jahre alt. 1930er Jahren. Der Manzoni hat sehr, sehr viele, der kommt auch aus der Region Veneto. Ich glaube, der war dann in einer Weinbauschule und hat dort sehr viele Neuzüchtungen gemacht. War so eine Zeit, wo es das auch sehr viel gab. Heute wieder, ne? Also so dieses Thema PV-Pilzwiderstand. Genau, da gibt's auch Manzoni Bianco von Foradori zum Beispiel, ganz toller Wein, der auch aus den Rebsorten, die er gekreuzt hat, gemacht wurden.
Spannend. Okay, also haben wir schon jede Menge zusammengetragen.
Ja, genau. Jetzt können wir noch mal probieren.
Jo, genau.
Was hier halt auffällt, was wieder bei der Aromatik, wir bleiben in dieser herb-mostigen Aromatik.
Ja.
Und sie haben, wenn ihr das genau anders, der hat zwar frische Säure, aber was zusätzlich kommt, was diesen Wein so viel Frische verleiht, ist, der hat viel Gerbstoff.
Ja, ne? Da kommt also, mir wie so ein Boskop-Apfel oder so, ne?
Ja, mit genau.
Dicken Schalen.
Oh. Ganz genau, ne? Also das ist Tannin. Ja, das hat man auch bei Weißwein, natürlich viel, viel weniger als bei Rotwein. Und das kompensiert halt. Außer dieser Wein ist durch, bin ich mir ziemlich sicher, durch den BSA gegangen, biologischer Säureabbau, malolaktische Gärung. Das heißt, Milchsäurebakterien verstoffwechseln die Äpfelsäure zu Milchsäure. Mhm. Damit steigt der pH-Wert, genau. Mhm. Also, ne? Und man kriegt halt auch ein anderes Mundgefühl. Es ist eine weichere Säure. Und das kann ich natürlich dann wieder kompensieren, um mehr Frische reinzubekommen, indem ich eine Maischestandzeit mache. Ne? Und dann habe ich dieses Gefühl, das wir haben. Und deswegen hat er auch diese Farbe. Ne? Das ist dann wieder der Rückstoß, den man dann wieder ziehen kann. Ne? Das heißt, man hat den Wein länger auf, keine Ahnung wie lange, ist auf der Maische stehen lassen. Dadurch sind Farbpigmente, ne, die Anthocyane aus der Haut gelöst worden und sorgen dafür, dass wir diese dunklere Farbe kriegen. Ne? Und dann ist das Ganze halt auch noch in einer Amphore ausgebaut worden. Das ist mittlerweile auch sehr, sehr, sehr beliebt. Ne? Das ist jetzt hier die Frage natürlich, wie sie das gemacht haben. Das weiß ich jetzt nicht. Ne? Ob die einfach so wie die Georgier das handhaben. Das ist ja so eine historische Art und Weise. Mhm. In Georgien haben die diese Kefri. Und da kommen dann die ganzen Trauben rein mit Stielgerüst und allem drum und dran. Und dann wird er zugemacht, ist eingebuddelt im Boden. Und irgendwann macht man es wieder auf und der Wein ist fertig. So. Die Dinger sind ziemlich wild. Ne? Also es ist so, und das ist aber so eine Produktionsmethode, die so ein bisschen wieder zurückgekehrt ist in die Weinwelt, machen halt manche wirklich gerne. Sonst gibt's auch noch Amphorenausbau, den man halt dann nicht so freakig macht. Also wo man dann schon gezielt den Wein in die Amphore gibt, um kein Holz zu haben, ne, das möchte man vermeiden als Aroma beeinflussendes.
Also ich glaube, mich zu erinnern, dass es eher so war. Also ich war ja vor Ort und habe auch den Raum gesehen, wo das alles stand und da waren dann eher solche Gefäße dann.
Genau.
Weil diese georgischen sind ja so krass eigentlich. Also habe ich zumindest mal gehört, auch von einem Brauer, der sich solche besorgt hat oder besorgen wollte. Wenn man die aus dem Boden ausgräbt, sind die so filigran, dass die den Transport gar nicht überleben.
Genau.
Also die sind praktisch dafür gemacht, in Boden
Die werden direkt im Boden eingegraben, bleiben dafür immer.
Ja, genau. Bei Stiegl war das, ich erinnere mich, weil die haben ja ist eine Brauerei in Österreich und die haben da sehr viele Experimente damit gemacht und die haben sich eben original georgische Amphoren kommen lassen und von denen haben nur ein oder zwei überlebt und mit denen arbeiten sie, aber das ist schon auch super spannend. Ja, also hier finde ich ja interessant, normalerweise würde ich von so einem Weißwein einfach von der Erwartung her sehr viele ebenso fruchtige Aromen, allem, ganze tropische Palette, was auch immer, so ein bisschen erwarten. Da habe ich jetzt tatsächlich eher wenig. Es ist tatsächlich sehr viel eben so Apfelmostig, Birne vielleicht so ein bisschen, Quitte, und dann auch so ein bisschen wie Sekt, also sehr, sehr höherperlig oder wie haben wir das dann genau ausdrückt, finde ich da ganz interessant. Für mich jedenfalls. Und halt natürlich, die Säure ist da und man riecht auch schon so ein bisschen, finde ich, was ich vorhin gemeint habe, so mit diesen Apfelschalen, also irgendwie so diese Gerbstoffe hat man fast schon in der Nase, finde ich.
Genau.
Und im Mund ist er dann sehr, sehr breit, liegt da rum, breitet sich schön aus. Man hat diese Tannine am Ende. Ja, ich würde mir jetzt zum Beispiel sehr schwer tun, wenn mir das jetzt jemand gibt und mich fragen würde, einfach so ganz banal, ist das ein guter oder ein schlechter Wein jetzt? Ich probiere nochmal, aber also was mir gefällt, ist diese Intensität, diese klare Botschaft, die der mir von Anfang bis zum Ende vermittelt, auch dass das relativ lange da bleibt. Was mir nicht so gefällt, ist, dass er nicht sehr komplex ist. Ich habe jetzt nicht sehr große Vielfalt an Eindrücken, die ich habe. Es ist eher so ein bisschen monothematisch. Aber in sich trotzdem stimmig. Weiß nicht, wie würde man jetzt noch eine Weinsorte
sagen? Ja gut, es ist jetzt ja auch, bin ich voll bei dir, aber wir haben es jetzt auch mit Rebsorten zu tun, die von sich aus, also über die Neuzüchtung kann ich nicht viel sagen, die habe ich noch nie reinsortig getrunken, also das erste Mal, dass ich es überhaupt irgendwie im Glas habe.
Ja, und ich dir noch mal eine neue.
Aber wenn du halt gerade gar dir anguckst, das ist keine aromatische Rebsorte. Die meisten italienischen Weißwein-Rebsorten sind nicht sonderlich aromatisch. Ausnahmen, aber die meisten sind eher in so einer Apfel-Zitrus und dann kommt eine Komponente mit dazu. Da bewegen wir uns ja auch. Ne? Wir haben diese Apfelkomponente dann jetzt ins Mostige gegeben. Wir haben natürlich das Zitrische, finde ich, schon so ein bisschen so, auch so Zitronenabrieb oder sowas, wenn man da so ein bisschen in diese Nummer hineingehen will. Stimmt. Auch am Gaumen kriegt man halt dieses durch die Säure und die Phenolik so ein bisschen das mit. Ne? Ist für mich ein es ist jetzt kein großer Wein, da brauchen wir, aber es ist ein guter Wein, es ist ein sehr guter Wein sogar. Also für mich klassisch etwas, was ich immer zum Essen denken würde. Ne? Das ist jetzt nicht so, man setzt sich auf den Balkon und zischt davon eine Flasche, weil dann würde einen irgendwann relativ schnell der Gerbstoff doch, glaube ich, ein bisschen störend wirken. Aber wenn man jetzt hier dazu einfach ein bisschen was isst, so leichtes Seafood oder sowas, heiles Fleisch, Geflügel etc. oder auch irgendwie Gemüse, ich glaube, das harmoniert sehr, 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 sehr gut.
Jo. Na schön, da freue ich mich.
Ja, guck mal.
Konnte ich dir eine neue Rebsorte
ja, genau.
Und vielleicht auch ein neues Weingut, kanntest du die schon?
Nee, kannte ich noch nicht.
Ja. Wahnsinn.
Da kann ich alles kennen, ne?
Nee.
Das nee. Und das Veneto ist auch für mich so noch so ein nicht so besuchtes Gebiet gewesen. Also ich bin mal bis Soave gekommen. Da sind wir halt nur beim Garganiga. Schöner Ort übrigens, Soave.
Ja, total. Ja. Also ich kenne nur von der Autobahn her, weil man da mal rüberschaut.
Ja.
Aber da sieht man diese ganzen Mauern und diese Kleinteiligkeit.
Das ist wunderschön. Das ist traumhaft. Hauptsächlich das Tolle ist, dass das oben ist ja die Burg. Und die Burgmauer geht den Berg runter, umfasst das komplette Dorf und geht den Berg wieder hoch an die Burg.
Wow.
Das heißt, das ist ein Ensemble, das man dort hat. Ne? Das heißt, man hat auch nur diese alten historischen schmalen Passagen, wo man mit, ich glaube, mit gewissen SUVs, die heute gebaut werden, ernsthafte Probleme haben sollte, durchzukommen.
Ja.
Zu Recht. Und ja, wunderschön. Und das Spannende ist dann halt, wenn man gerade von der Autobahn sich das ansieht, da hat man diesen Blick drauf, die ganze Ebene ist voll mit Wein. Und dann kommen die Hänge und die sind auch voll mit Wein.
Ja.
So. Und dann sieht man, was passiert. Also die Sachen vom Hang, das ist High Quality. Und die Ebene, das ist Supermarkt-Discount, Massenmarkt, der da irgendwie bedient wird. Ne? Das dehnt sich auch auf die andere Seite der Autobahn ab. Das ist so ein bisschen wie bei Lugana mittlerweile. Das wächst auch, weil die Deutschen das so gerne trinken. Und wenn sie am Gardasee sind, dann sieht man ihre Kistchen mit. Und in München muss man das ja dann auch immer trinken. Genau. Und das ist halt dann so, wenn die historischen Rebflächen verschwinden. Ne? So. Aber ich war echt beeindruckt. Ich bin da mit dem Auto dann durchgefahren, bin diesen in die Berge auch mal rein. Und da muss ich auch nur sagen, so an mancher Stelle, Mosel, nimm dich mal in Acht, das ist ja auch richtig steil. Also das war krass. Also wenn man dann irgendwann an den Punkt kommt, wo man sagt, hoffentlich kippt jetzt das Auto nicht einfach um.
Das stimmt, ja, es ist mir auch aufgefallen, wie hügelig das ist und so. Ja. Und ja.
Valpolicella vorher ja auch schon so. Ja. Ne? Aber wir sind jetzt hier ein bisschen weiter Richtung Venedig. Ne? Ich würde mal vermuten, das geht so auch in die Ecke, wo dann auch irgendwann Prosecco angebaut wird. Ne? So, aber das sind die jetzt natürlich hier nicht. Ne? Das sind auch nicht die Rebsorten, ne? Also wahrscheinlich ein bisschen mehr noch rüber zu Soave. Aber genau. Schöner Wein. Wirklich cool.
Gibt's eigentlich noch einen Wein, den man dir schenken kann, über den du dich freust?
Klar. Klar. Immer einen guten Wein.
Ja, schon.
Relativ einfach. Meine fragen mich, kann man ja keinen Wein schenken. Ich so, doch, muss doch teuer sein. Also, ja, das ist dann irgendwo der Punkt, wo man dann da sitzt und sagt, Leute, nicht 3 Flaschen. Nehmt das Geld für eine.
Ja.
Aber das ist beim Bier ja auch nicht anders. Ne? Also
stimmt. Man
freut sich über ein gutes Bier mehr als über 3 Dosen Hansa. Ne?
Oh ja. Kann man dann zumindest so in der Regel sagen, dass ein Wein, der ein höheres Preisniveau hat, dann auch ein höheres Qualitätsniveau hat?
Ja. Ja, also nicht zwangsläufig, ne? Also man kann auch Schrott teuer verkaufen, darum geht's nicht, ne? Es ist ein Luxusgut auf eine gewisse Art und Weise ab einem gewissen Level. Das heißt, der Preis spiegelt auch nicht immer die Qualität wider, ne? Es ist dann halt auch, wie rar und wie gesucht manche Weine sind oder wie rar und gesucht manche Weine gemacht werden, so, ne? Also irgendwann ist halt auch die Produktionspreisgrenze erreicht und der Rest ist dann quasi Image, was man dabei hat. Aber ich kann zumindest sagen, also wenn man unter 7-8 Euro in Wein verkauft, da ist es schon schwierig. Also das geht, ne? Da geht es über die Masse natürlich, logischerweise. Die großen Kellereien bedienen das. Das sind auch alles saubere Weine, darum geht's nicht. Also wir haben nicht mehr die Welt, in der untrinkbare Weine im Markt sind. Die werden eigentlich sehr, sehr hart rausselektiert, haben wir damals halt auch gemacht.
Ja.
Und genau, das wird schwierig. Da muss man halt sehr, sehr viel mit Technik arbeiten. Ne? Das sind auch Maximaleingriffe, die man da machen muss, ne? Damit man wirklich die Sachen so hat, die man hat. Die sind dann auch nicht komplex, die Weine. Ne? Aber ich sag mal, so ab 10 Euro beginnt das, wo es sinnvoll wird. Für mich ist es so, ich trinke mittlerweile eher so 20 Euro, 15, 20 Euro plus. So irgendwie, weil das ist Wein, das ist wie mit allen, das ist Weintrinken ist wie Essen, das ist ein kultureller Lernprozess, ne? So, das heißt, ich bin an einer Stelle, wo ich, wenn ich was Besseres getrunken habe, irgendwann feststelle, dass ich halt das, was ich früher getrunken habe, doch eher eindimensionaler finde, weniger komplex, weniger ansprechend, als es damals dann gewesen ist. Ne? Man kommt nie wieder zurück. Ne? So, das ist beim Essen halt auch eigentlich
stimmt,
so. Ne?
Ja.
Also es wird's leider immer teurer.
Ist auch ein gefährlicher Prozess, aber ist so und
ja gut, aber letztendlich ist es auch gut und wichtig, weil Essen und Trinken sind eigentlich unsere lebenserhaltenden Maßnahmen. Wenn wir es einstellen, sind wir tot.
Ohne geht nicht.
Ne? So, das heißt, man kann jetzt natürlich sehr funktional denken und sagen, ja gut, ich muss ja, ist ja egal, was ich esse, dann macht es halt keinen Spaß, dann ist es nur dazu da, dass man nicht umfällt. Oder man geht halt hin und sagt so, meine Güte, das ist unser Motor, ist unsere Energie, die wir zu uns nehmen, um das zu leisten, was wir alles leisten können. Warum sollen wir daran nicht eine unendliche Freude haben? Ne? Insofern finde ich gutes Essen und gutes Trinken unheimlich wichtig.
Und ist das auch das, was du jetzt zu deinem Beruf gemacht hast?
Gutes Essen und gutes Trinken?
Nein, das zu vermitteln, also diese Freude zu vermitteln.
Ja, ich hoffe, dass ich es kann. Das müssen immer andere natürlich beurteilen. Mm. Ja, aber also während der Zeit als Sommelier, glaube ich, ja, ich habe den Leuten schon, glaube ich, Wein anders vermittelt. Also, ne, auch wenn man am Tisch steht und mit Gästen redet, gerade im Fall einer klassischen Weinbegleitung, die man halt so im Restaurant hat, ich habe da nie gesagt, ja gut, das ist jetzt ein Cabernet Sauvignon, der war 12 Monate in französischen Barriques und schmeckt nach Kirsche, Cassis und Schokolade. Ja, das interessiert keinen Menschen. Ne? Aber ich erzähle gerne die Geschichte hinter den Weinen, sei es über das Weingut, sei es über die Region, sei es über historische Begebenheiten. Immer was anderes. Jeder Wein hat irgendwo eine Geschichte und dann erreicht man den Punkt, wo auch die Menschen, die den Wein trinken, ihn mit ganz anderen Augen trinken. Das heißt, sie trinken nicht mehr nach dem Gefühl, schmeckt mir oder schmeckt mir nicht, sondern geben eine andere Beachtung, eine andere Achtsamkeit gegenüber diesen Weinen zum Ausdruck. So, ne? Und das, da kommt natürlich am Ende immer raus, dass man dann so kommt und sagt, ja, den mochte ich übrigens nicht so, ne? Also zum Essen war der super, aber total spannend und gute Geschichte, sonst irgendwas, würde ich mir aber nicht kaufen. So. Aber man hat ihn bewusst getrunken. Es ist dann nicht mehr dieser Punkt, dass man hingeht und sagt, schmeckt mir nicht, danke. Also, okay, das ist diese Vermittlung, ne? Das ist, ja, es ist halt ja auch ein Handwerk, ne? Es ist was Artifizielles, ne? Es ist
Ja, da hast du ein schönes Wort gesagt, Wertschätzung. Ja. Das finde ich ist wirklich in jeder Hinsicht, also einerseits Wertschätzung für das Produkt, für die Menschen, auch für sich selber, dass man sich eben das dann zugute führt, was man eben dann hat, was man für sich auch selber als Wert schätzt. Das finde ich einen ganz wichtigen Begriff und auch das finde ich wichtig, dass es dann am Ende eben nicht mehr um diese klassischen Geschmackskriterien geht, sondern man einfach diese Bilder entstehen lässt, diese Story sich entwickeln lässt, die Menschen sich damit verbinden und natürlich dann für sich sagen, so oder so. Aber das ist eben ein ganz anderes Produkt als eins, wo ich einfach 3 Labels drauf klebe, Kirsche, Pfirsich, Ananas oder so und dann habe ich das oder habe ich halt nicht. Genau. Sondern es ist eben eine ganze Welt, die sich einem da auftut. Oder eben nicht. Ja. Gucken wir mal. Also wir haben ja noch das Bier, das müssen wir jetzt unbedingt auch gucken.
Ja, unbedingt.
Das finde ich aber gespannt.
Darfst du jetzt mal öffnen?
Ja, das werde ich tun.
Kronkorken, also, kennst du dich?
Klassischer Kronkorken. Jetzt ist wahrscheinlich peinlich, dass mir irgendwas schief geht. Wir gucken mal. Schau. Einen ordentlichen Plop haben wir schon mal. Und es kommt uns auch ein bisschen entgegen. Ich gebe dir auch gleich der Sicherheit halber das meinige zuerst oder so.
Nee, ich mach da einfach. Ich habe ja Wasser draus getrunken.
Ja. Eben, ja. Ich auch. Sehr schön. Also jetzt haben wir hier Gott sei Dank optisch auch ein Bier.
Eindeutig.
Das heißt, wir haben hier wirklich. Also die Farbe ist eigentlich ganz ähnlich, ne? Also so ein schönes Gold.
Ja, es ist halt natürlich jetzt trüb, ne?
Es ist drüber, genau. Und es hat einen Schaum.
Ja.
Klarer Gott sei Dank, Unterschied. Dass
der Wein nicht gehabt. Ja.
Gibt es das Wein mit Schaum? Also abgesehen
Schaumwein.
Von Sekt, ja, abgesehen von Sekt und Schaumwein.
Nee, nein.
Nein. Wäre ein Fehler, eindeutig.
Ja, ich möchte nicht wissen, wie das entsteht.
Ja, von der Nase her auf jeden Fall kein klassisches Bier.
Also, komplexe Nase riecht oder richtig animierend finde ich nicht.
Ja.
Also meine erste Assoziation war eher so ein bisschen Bauernhof.
Ja, so Ziegel. Ich meine, gut, das sind natürlich, also wir sind ja auch bei einem Wild Sour Ale, ja, sprich, klar. Da sind alle möglichen Bakterien und Hefen zugange. Und ich glaube auch, dass wir da so einige Bakterien haben, die mir jetzt von der Nase her auch nicht gleich das Beste vermitteln. Wobei es ist vielleicht auch dieses Zusammenspiel mit dem Thema Hopfen, der ja da auch irgendwie drin ist. Aber es ist auf keinen Fall ein Bier, wo ich jetzt dran rieche und sage, da muss ich jetzt einen Liter auf X trinken. Gut, geht auch nicht. Probieren wir mal. Naja, interessant. Also ich finde, es ist erstaunlich rund. Also für das, wie es gerochen hat. Mhm. Ich habe gedacht, wir kommen mit einer extremen Säure und was weiß ich. Das finde ich eigentlich ganz schön. Es ist säuerlich, aber noch in einem Level.
Na gut, soll es ja auch sein, ne?
Genau, in einem Level. Wir haben dazwischen so fast schon marzipanige Töne. Das finde ich ganz interessant. So ein bisschen auch was Fruchtiges. Hinten raus merkt man dann den Hopfen. Also da ist dann offensichtlich tatsächlich mit Hopfen auch gespielt worden. Nicht nur von der Bittere, auch von den fruchtigen Aromen. So grüne Früchte haben wir da dabei und auch so gelbe. Für mich so, keine Ahnung, Mirabellen, irgend so Zeugs. Ganz interessant. Und es entwickelt sich auch nach dem Trunk noch was. Das finde ich hier auch schön. Also, dass dieses Bier vielleicht eher etwas banaler anfängt, aber dann sich entwickelt und mir ziemlich viel erzählt.
Ja, es hat, also erstmal, was es wirklich hat, ist wirklich lang, ne? Also, aromatische Länge ist da. Und was halt hier auch wieder zum Gelten kommt, ähnlich wie beim Wein, ist natürlich nur ein bisschen anders. Wir haben dieses leicht bittere und halt auch hier leicht trocknende. Also auch so wie so eine Phenolik, die da sich ja irgendwie zur Geltung bringt, und die haftet relativ lange, ne?
Ja.
Also es gibt ein sehr, sehr frisches Mundgefühl, das man hat. Leicht trocknend, aber nicht unangenehm trocknend. Also das finde ich schon auch, also schmeckt tausendmal besser, als es riecht.
Ja.
Ja, das muss man schon mal festhalten. Also hier ist dann Garganiga beigegeben worden, ne?
Also ich finde wirklich so vor allem im Nachgeschmack entwickelt das unheimlich viel. Also da bin ich ganz positiv überrascht.
Hast du eine Ahnung, wie die Biere machen, als du da warst? Irgendwie werden die Trauben einfach dazugegeben oder?
Boah, also er hat es mir damals natürlich erzählt, aber das ist 4 Jahre her oder 3,5.
Ja.
Ich versuche mich gerade so ein bisschen zu erinnern. Also ich glaube, in diesem Falle war es so: Sie haben erstmal ein Wild Sour Ale gemacht. Und diese Trauben dann später zugegeben, aber ich glaube in der Nachgärungsphase. Also da war schon noch ein bisschen was aktiv. Genau, das war dann auf den Trauben gelegen. Und ich glaube in dem Fall ein Glas oder Edelstahl. Irgendwie so.
Okay.
Also jedenfalls nicht in dem Holz. Und boah, aber ganz genau müsste ich jetzt
gucken. Ja, also genau. Das war jetzt nur
war eine schlechte Vorbereitung auf den Podcast.
Alles ich sagen, aber, ja, ich hatte die Tage ein interessantes Bier gehabt aus Frankreich.
Mhm.
Und das ist halt auch so ein bisschen Natural Beer Maker quasi, so die Idee, die da auch hintersteht. Kommt, glaube ich, auch, weiß gar nicht, wo die herkommen. Und Namen auch gerade leider vergessen. Brasserie de Varroal, keine Ahnung, muss ich nochmal. Und da war eins mit Sauvignon. Sauvignon ist eine Rebsorte aus dem Jura oder gibt's auch in anderen Regionen unter anderen Namen.
Mhm.
Und genau, und da ist halt Wein wirklich mit verwendet. Also glaube ich von, also, keine Ahnung, war auf jeden Fall auch sehr, sehr funky. Also ich finde diese Kombination mit Bier und Wein zusammen durchaus interessant.
Ja, also ist es auch, das nennt man dann in der normalerweise Grape Ale.
Mhm.
Machen die auch übrigens. Ich habe jetzt nur absichtlich das genommen, weil ich gedacht habe, ich möchte dann lieber doch diesen Originalbiercharakter haben. Also einigermaßen jedenfalls.
Ja.
weil bei den Grape Ales ist es so, da kannst du im Grunde alles verwenden, aber du musst es eben vor der Gärung zusammenbringen. Also sei es jetzt Traubensaft oder eben Rückstände aus der Weinherstellung oder Wein selber, also was auch immer. Also bringst du es dann auf jeden Fall zusammen. Es hat immer eine entscheidende Komponente und da gibt es eine ganz spannende Bandbreite. Also sowohl rote als auch weiße, von 15-18% sektartigen Getränken bis hin zu 3-4% eher leichten, mit ganz spannenden Aromen. Also es ist ein ganz eigenes Feld. Wird gerade so ein bisschen neu entdeckt. Also Schwerpunkt international ist Italian Grape Ale, also die italienische Variante. Aber es gibt auch hier in Franken zum Beispiel eine Brauerei in dem Fall, die das schon sehr, sehr lange macht. Und in Frankreich natürlich auch. Also dementsprechend, das war so ein bisschen Streit, ob die Italiener das wirklich für sich beanspruchen dürfen. Sie wollen das natürlich gerne.
Ja,
dann haben sie auch ihren eigenen Bierstil und so. Egal. Aber es ist auf jeden Fall eine tolle Sache und zeigt halt, wie man diese Getränke gut auch zusammenbringen kann. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das wahrscheinlich früher, also vor vielen hunderten Jahren, auch durchaus üblich war, weil man halt irgendwie Getränke hergestellt hat. Kann ich mir zumindest vorstellen, dass es da Überschneidungen gab. Auf jeden Fall ist das ein sehr interessantes Feld, wo man sich viel austoben kann. Wie sieht man das denn von der Weinecke aus? Also von der Bierecke aus gibt es sehr viele, die das sehr kritisch sehen, weil sie halt sagen, das ist ja kein Bier mehr und es ist komisch und muss man das machen und bla. Auf der anderen Seite gibt es eben so ein paar, die sagen, Mensch, spannend, interessantes neues Feld, und die Italiener, die sich zum Teil darüber definieren. Wie ist das von der Weinecke? Hat man da Angst vorm Bier oder?
Nein. Das sind zwei unterschiedliche Welten. Nein, ich glaube, viele haben auch gar nicht so den Riesenblick da drauf. Eine Konkurrenz stellt es ja auf eine gewisse Art und Weise auch nicht dar. Wir reden über zwei eigentlich doch sehr unterschiedliche alkoholische Produkte, die sehr unterschiedliche Geschmackswelten auch widerspiegeln. Ja, die, ich finde das immer ganz schön, da kann man eigentlich mal das so ein bisschen sehen, wenn man an Luther denkt. Ne? Bier ist, wie heißt es? Bier ist Menschenwerk, aber der Wein ist von Gott.
Oh.
Ne? Genau, dabei war er ein großer Biertrinker
gewesen. Ja, eben. Also,
ne? Aber genau,
oft genug also, zitiert fürs Bier.
Genau. Ne? Und, glaub, was hat er gerne getrunken? Einbecker, glaube ich.
Einbecker,
ne? Genau, ja.
Genau. Kein besseres Bier auf der Welt.
Genau.
Oder, wie auch immer, jedenfalls, ja.
Genau, ne? Und, aber da sehen wir halt, Bier ist hat immer eine andere Funktion inne gehabt, ne? Also Bier ist viel mehr immer Getränk gewesen, viel mehr Alternative zu Wasser, was eine Gefahrenquelle früher darstellte. Ne?
Ja.
Wein hat das auch so gehabt natürlich. Ja? Wenn man jetzt zum Beispiel die Legionäre haben ja der römischen Armee hatten ja immer ein Deputat, ein großes gehabt an Wein, aber das war natürlich nicht der Wein, so wie wir ihn heute kennen. Nee. Hieß Posca, ne? Deswegen kommt diese Geschichte. Hat Luther, können wir gleich wieder aufgreifen, ne? Mhm. Luther hat ja diese schöne Szene mit Jesus am Kreuz und dem Essig gemacht. Das ist natürlich kein Essig gewesen, sondern das Posca. Das heißt, dieser Legionär hat sein Getränk geteilt mit Jesus. Das ist eigentlich eine komplett andere, da es ist eigentlich krass. Inhaltlich komplett anders. Ne?
Ja.
Ja, dieses Posca war aber natürlich extrem sauer. Das war ein fehlerhafter Wein. Ne? Mhm. So, das ist überliefert, dass das Zeug eigentlich nicht wirklich trinkbar war. So, ne? Und das sei ja Säure halt irgendwo so erfrischend. Also hat nichts mit dem zu tun, was er hat. Ne? Und auf der anderen Seite haben wir natürlich ganz sophisticated Weinstile. Ne? Verlerner wird ja immer sowas angeführt oder so. Das heißt, da haben wir auch schon dieser Herkunftscharakter. Ne? Also die romanische Welt denkt immer über die Herkunft. Das heißt, das geht gar nicht um wir wissen gar nicht, was für Rebsorten die angebaut haben.
Ach so, ja.
Aber ist der Verlerner war der Wein, der aus Verlernung kam. So. Und das war das größte Ort für die Römer gewesen. Da kommen die besten Weine her. Ne? Und die haben auch damals schon die Weine für 30, 40 Jahre weggelegt. So, ne? Also das war, die haben
so lange.
Ja, das hat also gibt's genug drüber. Ne? Plinius hat da sehr, sehr viel geschrieben, andere auch. Also man hat einen ganz guten Einblick darauf. Ne? Und dann tauchen halt die Germanen eher mit diesen Getränken auf einmal wieder so ein bisschen auf. Ja, insofern glaube ich, zwei sehr, 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 sehr unterschiedliche Dinge hat. Und ich glaube nicht, dass es da. Also ich weiß jetzt auch, ich habe zu Hause noch, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer das gemacht hatte, ein Projekt, das ist ein deutscher Winzer mit einem kleinen Craft-Produzenten aus Deutschland, die sich zusammengetan haben und genau so ein Ding gemacht haben. Mosel Riesling mit, der auch so ein bisschen natural gemacht ist, mit Bier zusammen. Also und es ist ein ziemlich cooles Getränk. So, ne? Aber es ist halt dann auch wieder anders eingesetzt. Ne? Also man wird es immer anders verstehen und anders mitarbeiten. Aber es ist keine Bedrohung oder ich weiß nicht, verachten muss man sowieso nichts. Also Nein. Ich finde, ich verachte nur, was nicht schmeckt. So.
Also, wobei, da hast du jetzt auch nochmal einen ganz interessanten Aspekt gebracht, weil wir ja jetzt, sagen wir mal, in der Bierwelt heutzutage sehr stark von dem ausgehen, was wir halt heute kennen. Und das ist halt, sagen wir mal, in der Regel so ein 5% helles Bier mit, ja, filtriert und wie halt immer. So ein klassisches helles oder Pilz. Und wenn man jetzt eben in die Historie zurückschaut, dann waren die Biere schon vor 150 Jahren total anders. Und wenn man noch weiter zurückgeht, natürlich extrem anders. Und es waren auch damals in der Regel nicht so stark alkoholische Getränke. Es war eben ein Ersatz für ein Wasser. Und es war auch etwas, wo man sehr viele verschiedene Variationen durch unterschiedliches Verdünnen des Ausgangsprodukts hergestellt hat, mehr oder weniger. Und damit auch eine breite Palette an Getränken und so. Und die Brauereien hatten auch ganz andere Funktionen. Das war halt einfach der Supplier sozusagen für das Thema, wir trinken etwas. Und ja, ist es beim Wein auch so? Also kann man sagen, diese Weine, wenn man jetzt in die römische Zeit zurückgeht oder so oder dann später, waren die auch anders, also auch sowohl von ihrem Alkohol als auch von der Aromatik oder also gibt's da auch so eine Entwicklung oder hatten die schon immer sowas, wie sie jetzt sind?
Na, wir müssen ja schon sehen, dass wir auch beim Wein natürlich massive technische Entwicklungen im 20. Jahrhundert haben, die man vorher nicht hatte. Das heißt, das, was die meisten Leute wahrscheinlich als Wein kennen und trinken, sind im Stahltank ausgebaute, temperaturkontrollierte, mit selektierten Hefen gearbeitete, also Reinzuchthäfen, ne, gearbeitete Weine, die man da haben. So, die kann man das alles steuern. Das war früher natürlich nicht so. Ne? Das heißt, was hatte man? Man hatte Holzfässer halt gehabt. Ne? So, und auch die nicht immer ganz zurück. Also die Römer kannten das Holzfass erstmal nicht. Ne? Das Holzfass haben sie bei den Galliern kennengelernt. Mhm. So. Das heißt, der Römer hat mit Amphoren gearbeitet. So, ne? Das kann der Griechenland und dann da hinten, wo irgendwo der Wein halt irgendwann mal herkam. Ja. Ne? Also mit einer gewissen wenn man der Bibel glaubt, gewissen Wahrscheinlichkeit der Berg Ararat, ne? Weil das Erste, was Noah gemacht hatte, war Weinberge anpflanzen, ja, und sich dann zu besaufen. Das war das Erste, was man macht, wenn das Wasser auf einmal zurückgeht. Auch faszinierend. Ne? Und danach seine Kinder verfluchen. Ja. Also insofern gibt es da sehr, sehr, sehr viele Entwicklungen, die wir haben. Dann wissen wir nicht, mit was für Rebsorten zum Teil gearbeitet wurde. Mittlerweile haben wir aber wieder so einen Fundus an historischen Rebsorten. Also es gibt diverse Winzer, die anfangen, mit historischen Rebsorten wieder zu arbeiten. Also ganz fantastischer Wein ist zum Beispiel vom Stefan Steinmetz, das Weingut Günther Steinmetz an der Mosel. Der hat wirklich ein Sammelsurium an mittelalterlichen Rebsorten zusammengetragen und daraus einen Wein gemacht, der echt gut ist. Also richtig gut ist. Ja, wir haben im Mittelalter natürlich oder in der Vergangenheit andere Anbauweisen. Die Monokultur, so wie wir sie heute kennen, ist eine Geschichte der Neuzeit. Das heißt, wir haben im Mittelalter und davor den gemischten Satz. So, das heißt, verschiedenste Rebsorten quer durchs Beet, quer durcheinander gepflanzt in einem Weinberg, was einfach ein Absicherungssystem ist. So, das heißt, die einen sind noch nicht reif, die anderen sind vielleicht ein bisschen überreif und der größte Teil passt schon. So, das heißt, man kriegt jedes Jahr einen Wein hin. So, ne? Ja. Und das war ja nicht immer so. Also es ist ja, wenn man in die Vergangenheit zurückguckt, noch bis in die 80er Jahre hinein hatten wir in Deutschland katastrophale Jahrgänge darunter gehabt, ne? Das kennen wir gar nicht mehr, so, ne? Also wenn wir heute über katastrophale Jahrgänge reden, dann kann man eigentlich nur lachen, ne? Ja, 1984 Vergleich mit egal welchem Jahrgang der 2000er, also sowas haben wir nicht mehr, so, ne? Dass die Sachen nicht mehr reif werden und eine irrsinnige Säure haben und kaum trinkbar waren. Ne? Und das ist natürlich so eine Situation, die auch noch mal den ganzen Wein verändert. Wir sind heute alles bisschen alles klarer, sauberer, die Bedingungen sind deutlich besser. Der Fokus auf einzelne Rebsorten ist wieder ist natürlich da. Das hat aber auch wieder Marketinggründe, ne? Also wir haben im Süden haben wir eigentlich immer Cuvées, ne? Wenn man sich das anguckt. Bordeaux ist immer eine Cuvée, ja. Wir haben im Rhonetal die Cuvées, Rioja ist ein Cuvée, so, ne? Also immer mit verschiedenen Rebsorten gearbeitet, ganz klassisch, um auch hier wieder Schwierigkeiten auszubalancieren, ne? Also Cabernet Sauvignon ist relativ spätreifend, der Merlot ist frühreifend. Das heißt, wenn man ein kühles Jahr hat, kann man ein bisschen den Merlot dazu nutzen, den Cabernet irgendwie halbwegs drin zu halten, ne? Dass es wieder einen ordentlichen Wein ergibt, ne? Und irgendwann wird es halt immer stärker auf die Single Varieties gehen. Wir haben natürlich Regionen, gerade der germanische Raum, also Deutschland, Schweiz, Österreich. Also ist immer so ein bisschen diese Trennung in romanische, germanische Welten. Ist deutlich stärker geprägt von Rebsortenreihen Sachen. Wir haben aber auch in Burgund natürlich Chardonnay und Pinot Noir als Single Grape Varieties historisch schon. Also früher wurde noch Gamay angebaut, wurde im 16. Jahrhundert, im 13., 14. Jahrhundert, und dann ich weiß nicht mehr, welcher Herzog von Burgund hat erlassen, dass der Gamay in Burgund rausgerissen werden muss und nur noch Pinot Noir angebaut werden darf, weil es die edlere Rebsorte ist. So, da geht's ein bisschen hin. Aber das sind so Welten. Und dann kam aber im späten 20. Jahrhundert auf einmal das auf, dass die Single Grape Variety, also der rebsortenreine Wein, auf einmal total erfolgreich wurde über die USA. Weil wenn ich die Rebsorte draufschreibe, dann wissen die Leute, das kenne ich. Chardonnay ist gut, ja, Chardonnay trinke ich gerne. So, ne? Im Burgund steht aber die Rebsorte nicht drauf. Da steht Bourgogne Blanc oder steht Meursault oder sowas drauf. Kein Mensch weiß, was es ist, ne? Irgendwann haben die auch angefangen, für gewisse Sachen hinten manchmal ein bisschen drauf zu schreiben, Chardonnay oder so. Im Supermarkt ist das halt ein Orientierungsmuster, ne? Und Wein verlangt an der Stelle auch sehr, sehr viel Wissen. Ja. Ja, also wenn ich die romanische Weinwelt angucke, die immer nur über die Herkunft geht und nicht über die Rebsorten, ne? Ich muss wissen, dass ein Barolo immer ein Nebbiolo ist. Ne? Das, beim Bier ist das ein bisschen anders, ne? Ja. Also, das ist so, ne? Und Taurasi ist Aljanico, steht aber nicht drauf, steht Taurasi drauf, das ist die Herkunft. So. Ja, ne? Ja, das ist halt so dieses Denken. Ne? Und dann hat man halt irgendwann in der neuen Welt gesagt, ich schreibe die Rebsorte drauf, das können die Leute das besser machen. Hm. Erkennen, wissen, was es sich dreht. Ne?
Kann man dann sagen,
großer Sprung, also, gerade.
Ja, ich finde es sehr, sehr interessant. Kann man denn dann sagen, dass in unseren Breiten jetzt dann praktisch so zwei Bewegungen den Wein extrem verändert haben? Das eine ist eben die Verbesserung in der Technik, in all den Dingen, Hygiene, alles, was man eben so tut. Und auf der anderen Seite jetzt eben auch der Klimawandel, der dafür sorgt, dass eben die Umstände an und für sich für den Wein, also ich würde mal sagen, vermeintlich vielleicht besser sind, weil sie mehr Sonne, mehr Wärme haben. Natürlich auch weniger Wasser oft. Das ist sicherlich ein Thema. Oder halt sehr extreme Wetterlagen, dass es dann plötzlich spät nochmal richtig kalt wird oder wie auch immer. Also da haben wir in Franken, glaube ich, ganz schön viel damit zu kämpfen. Aber könnte man das im Großen und Ganzen sagen, dass wir da mit diesen beiden Strömungen, das einerseits wir verbessern den Produktionsprozess und andererseits wir profitieren von dem Klimawandel, ist das beides, was den Wein bei uns eher stützt?
Wenn du jetzt bei uns sagst, sagst du Deutschland.
Ja,
der Klimawandel ist, ja. ist ein sehr, sehr heikles Ding an der Stelle.
Ja.
Es gibt Regionen, die profitieren massiv davon. Wenn zum Beispiel die Mosel ein gutes Beispiel.
Mhm.
Ja, als sehr nördliches Anbaugebiet hat man jetzt halt nicht mehr diese Jahre, wo die Weine nicht mehr reif werden. Das heißt, wir finden jetzt auch eine deutlich höhere Qualität im wirklich trockenen Weinbau dort.
Mhm.
Ja, früher war der Zucker ja auch ein bisschen dazu da, um die unkontrollierte Säure irgendwo trinkbar zu machen.
Mhm.
Man dienende Restsüße genannt.
Mhm.
Andere Regionen leiden massiv darunter. Ne? Also Bordeaux hat neue Rebsorten zugelassen, jetzt erstmal für die generischen Bordeaux, um zu schauen, wie geht man mit der Herausforderung des Klimawandels um.
Mhm.
Es wird Weinbauregionen geben, in der man keinen Weinbau mehr betreiben kann.
Mhm.
Ja, das ist ein Riesenthema. Trockenheit spielt da nämlich genau auch nochmal mit rein. Ne? Bewässerung wird dann halt wirklich schwierig. Wir haben viele Regionen, wo einfach nur bewässerter Weinbau betrieben wird, was eigentlich auch Wahnsinn ist. Ne? Also wenn ich jetzt nach Australien zum Beispiel
gewesen, gucke. Zum Beispiel, wo du warst?
Sie ziehen viel Bewässerung. Mhm. Nicht alle, aber ja.
Aber die sind überlebensfähig, oder?
Es kommt immer drauf an, wo man ein bisschen ist. Ja. Es gibt natürlich Rebsorten, die kommen deutlich besser mit gewissen klimatischen Bedingungen klar. Ne? Eine Rebsorte, die schon immer in der Hitze gestanden hat, ist resistent. Ne? Mhm. Die hat das adaptiert. Ne? Also die Umgebungsbedingungen, die man hat. Andere Rebsorten kommen damit überhaupt nicht klar. Ne? Die sind dann halt irgendwann mal. Also wenn ich ein Pinot Noir jetzt in einer heißen Region pflanze, dann das funktioniert einfach nicht. Da kriege ich keinen guten Wein raus. Mhm. Ne? Also kann ich machen, aber es ist dumm und ich muss dann halt bewässern. So.
Mhm.
Wenn aus Australien das dann sehen, dann frage ich mich, wie kommt man auf die Idee? Die bewässern fast alles. Es gibt natürlich welche, die Dry Farming machen, ist aber auch extrem schwierig. Ne?
Mhm.
Und gleichzeitig ist Wassermangel eins der großen Themen, die haben. Ne? Also auch das ist so ein Risiko, was man da hat, was die ganze Weinwelt betrifft. Ne? Also
ja. Ja,
also insofern Klimawandel. klar, in Skandinavien werden die Weine besser. Ne?
Ja. Ja, eben. Damit auf Sylt ein Weingut und in England und in Finnland wächst auf einmal Wein.
Ja, genau.
Das ist schon interessant.
Ja, ne? Nicht alles braucht man, ne? Aber ne, es ist verändert sich. England, es geht ja, in Wales gibt's auch Weinbau und alles, ne, ja.
Ja.
Und in England hochinteressant für Schaumwein im Augenblick, ne. Also, die haben gerade im südöstlichen Teil Englands, das ist ein bisschen im Prinzip, kommen die in so eine Ecke, wie die Champagner früher war.
Hm.
Denn wir haben die gleichen Bodenformationen, ne.
Ja.
Die Böden der Champagner sind, die eine Seite des alten Pariser Beckens, eines Urmeeres, und die andere Seite ist im Prinzip die englische Küste, ne. Also, wenn wir die schönen weißen Klippen von Dover sehen, wissen wir ungefähr, wie es aussieht.
Ja.
Das heißt, wir haben den gleichen Boden. Es wird wärmer. Das heißt, wir kriegen jetzt auf einmal hochqualitative Schaumweine aus England. Dauert vielleicht noch ein bisschen, bis sie wirklich ganz oben anschließen, aber sie sind wirklich schon sehr, 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 sehr gut. Ne? Genau, wenn die Champagner eigentlich schon wieder fast ein bisschen zu warm wird. Ne?
Hm.
Also noch ist alles super, ne? Aber wird wieder schwieriger. Ne?
Na, ich bin mal gespannt. Ich bin jetzt Ende September, Anfang Oktober wieder in Chile.
Okay.
Da war ich das letzte Mal, glaube ich, 2018 oder 2019. Und wir haben da einerseits natürlich Bierwettbewerb und so weiter, also viele Brauereien besucht, auch sehr spannend. Aber wir haben dann eben auch einen Ausflug in die Weingegend gemacht und viele Weingüter besucht. Und ich war sehr überrascht, wie viele unterschiedliche Facetten wir auch auf relativ wenig Fläche da schon sehen konnten. Also welche, die eben zum Beispiel in Amphoren oder in riesengroßen Holzfässern oder was auch immer den Wein ausgebaut haben. Unterschiedlichste Sorten auch. Und dann zum Beispiel auch das Thema Klimawandel. Da hat uns einer ganz stolz so eine Anlage gezeigt. Da hatten sie früher eben, wenn es sehr kalt geworden ist, Wasser gesprüht, um die Trauben zu schützen.
Mhm.
Und da hat er halt gesagt, naja, die hat er jetzt die letzten 5 Jahre gar nicht mehr angemacht,
ja.
Weil es einfach so kalt gar nicht mehr geworden ist. Und auf der anderen Seite auch diese Geschichte, dass dort ja wohl eine der letzten Refugien existiert, wo es noch die alten europäischen Rebsorten gibt. Ne?
Ja, nicht die alten europäischen Rebsorten, das ist nicht richtig. Aber was wir haben, die Reblaus ist nie über die Anden gekommen.
Genau.
Das heißt, wir haben wurzelechte Rebsorten.
Oder
also
so.
Wir haben unsere historischen Rebsorten.
Mhm.
Nur nach der Reblauskatastrophe hat man halt dann amerikanische Unterlagsrebsorten genutzt und darauf die Rebstöcke aufgepfropft, weil die amerikanischen Rebsorten sind resistent gegen die Reblaus gewesen. Ja, und ja, Chile ist noch nicht erreicht worden von der Reblaus. Toi, 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 möge es auch so bleiben. Ne? Das heißt, dort braucht man nicht mit Unterlagsrebsorten arbeiten. Ne? Sollte sie irgendwann über die Anden kommen, dann haben sie ein Riesenproblem. Ne? Also das ist das Gleiche dann halt so wie Kalifornien. So, ne? Kalifornien hatte ja auch keine lange Zeit, also hat mit wurzelechten Rebstöcken gearbeitet, dann kam die Reblaus, ne, hat das alles gesehen, und dann haben die eine Zeit lang Anfang der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine Unterlagsrebsorte hauptsächlich verwendet. Ich habe ihren Namen gerade nicht auf dem Schirm, und die war eigentlich schon kritisch angesehen worden, wo viele gesagt haben, die ist nicht so 100% resistent. Aber das hat irgendwie hat ihnen keiner zugehört. Es war die meistverbreitete Unterlagsrebsorte dann auf einmal, und und auf einmal stellt man fest, oh Scheiße, die ist wirklich nicht so richtig resistent. Das heißt, wir haben eigentlich in Kalifornien relativ junge Weinwelt dadurch wieder, weil in den 90er Jahren alles neu pflanzen mussten. Das heißt, wir haben Rebstöcke, die sind noch, wir haben nicht diese super alten Weine. Gibt's natürlich auch, ne? Logisch, ne? Aber ein Großteil davon sind eigentlich noch relativ junge Pflanzungen. Okay, ist jetzt auch schon wieder 35 Jahre alt.
Und das heißt, die Reblaus gibt's aber trotzdem immer noch.
Die ist komplett da. Ja, die ist überall.
Also obwohl man jetzt die Weine alle umgestellt hat, praktisch mit diesen.
Ja, die Reblaus geht ja davon nicht weg. Also der Wein geht nur nicht mehr kaputt.
Ach so,
die Reblaus ernährt sich weiter, also die ist da.
Ah,
die, okay. Die Reblaus sind wir nicht mehr los. Die sind wir nicht losgeworden. Die ist in allen unseren Weinbergen. Ne? Australien ist weitestgehend auch noch verschont, aber da sind schon in Victoria und so, muss man schon mit Unterlag. Also die arbeiten viel mit Unterlagsrebsorten, weil die genau wissen, das ist eine Frage der Zeit, dass da hinkommt. Ne? Und es gibt da auch einen ganz legendären Weinberg, den Hill of Grace von Henschke. Wenn man da reingehen will, muss man durch so ein Desinfektionsbecken gehen, damit auf gar keinen Fall irgendwie was sein könnte. Ne? Also das ist schon.
Wie alt wird eigentlich so eine Weinrebe?
Oh, die kann verdammt alt werden. Ne? Also was habe ich jetzt vor kurzem gehört? Auf Santorin soll es wohl welche geben, die sind 500 Jahre alt.
Boah.
Keine Ahnung, habe ich noch nicht gesehen, aber das habe ich gehört. Dort ist die Reblaus übrigens auch nie hingekommen, weil es ist eine Vulkaninsel. Mhm. Die Böden sind so karg, da ist kein Lebensraum für die Reblaus. Mhm. Deswegen haben die noch so alte Rebstöcke. Ne? Sonst sind alte Rebstöcke in Australien auch zu finden. In Barossa Valley gibt es sogar eine Klassifizierung der alten Rebstöcke. Ich glaube, 35 Jahre alt sind Old Wines und die über 100 Jahre alten heißen, glaube ich, Ancestors. Also, da gibt es eine ganze Staffelung an verschiedenen Begriffen, die haben. Ja. Ja. Ja, und da ist ja der älteste Weinberg ist der The Freedom Vineyard, gehört dem Weingut Langmaid, und der ist 1847 oder sowas, keine Ahnung, angepflanzt worden von Deutschen, die aus religiösen Gründen nach Australien geflohen sind. Ach, und deswegen The Freedom Vineyard. Das ist die Freiheit, die sie gewonnen haben, ne? Und dort ihren Glauben wieder ausleben zu können. Und das war der erste Weinberg, an den die dort gepflanzt haben. Also die können sehr, sehr alt werden. Ne? Im Normalfall ist es aber so, dass halt im großen Stil, wenn man es industriell betrachtet, Weinstöcke so nach 20, 30 Jahren meistens irgendwie da rausgerissen werden. Wenn es halt nur um Ertrag geht, ne? Wenn man über Quantität nachdenke, irgendwann lässt der Ertrag halt ein bisschen nach, und das macht mehr Arbeit, alles so. Deswegen sind die dann meistens nicht so alt, aber die meisten Winzer gucken natürlich, dass sie alte Weinberge kriegen oder ihre Weinberge auch alt werden lassen. Ne? So dass man halt auch schaut, wenn man Probleme hat, einzelne Stöcke zu entfernen, ne? Und nicht ganz gleich den ganzen Plot zu roden oder sonst irgendwas. Ne?
Die Länder, wo wir gerade so drüber gesprochen haben, warst du da überall schon? Also wie weit bist du schon so gekommen in deiner Weinreise?
Ja, unterschiedlich. Also Übersee habe ich bisher nur Australien mir angesehen. Also die ganze Ecke um Adelaide herum und den Westen. War ich 4 Tage in Margaret River mal, und ich war in Kalifornien unterwegs gewesen. Der Rest ist noch im To-Do-Programm. Es ist halt immer so ein bisschen. Ja, erstens ist es ein Kostenfaktor.
Absolut.
Und zweitens ist es natürlich auch immer so ein Ding, Familie, ne? Also, taucht dann bei der Tochter auf.
Ja. Also eben, du hast Familie, wie kommen die so damit zurecht? Freuen die sich? Gab's bei der Tochter jedes Jahr zum Geburtstag auch einen Wein? Hast du den im Keller gelegt oder wie schaut's da aus? So?
Nee, ich habe aus ihrem Geburtsjahrgang einiges gekauft. Und das liegt im Keller. Ne? Und ansonsten Ja, nee, das ist so Geburtsjahrgang gewesen, das braucht man ja.
Apropos, wie lange kann man so einen Wein aufheben?
Das hängt massiv vom Wein ab. Also das kann man gar nicht generalisieren. Es gibt Weine, die sind einfach zum jetzt sofort trinken. Alles, was man im einfachen Bereich des Supermarkts oder so findet, die haben kein Reifepotenzial. Kaufen, trinken, niemals weglegen. Also ich glaube, die meisten Keller, in denen irgendwelche Flaschen rumliegen, die Weine sind einfach nur tot. Na, und dann kommt es immer noch auf die Qualität und den Ausbaustil der Weine auf, ja, und worauf sie reifen. Große Weine können, also ich hab Weine getrunken, die sind über 100 Jahre alt, so, ne? Das ist teilweise kein Problem, ne? Hat natürlich immer was mit Lagerbedingungen zu tun, ne? Wie ist diese Flasche? Macht's natürlich immer ein bisschen schwieriger. Was man halt sehen muss, ist halt natürlich eine Veränderung, ne? Also wenn ich einen sehr, sehr alten Wein trinke, dann hat das natürlich nichts damit zu tun, dass ich da irgendwie auf einmal sitze und sage, oh, guck mal, die ganze Fruchtaromen. Dann geht dann in so eine tertiäre Aromatik rüber. Und komplett anders, aber ich finde es unheimlich spannend so. Ne? Aber man muss das immer ein bisschen schauen. Also das kann man nicht sagen, der Wein kann 5 und der kann 10 und der kann 50. So.
Das heißt also, wenn du dann deiner Tochter irgendwann diese Geburtsjahrgangsweine gibst?
Die gebe ich ihr nicht, die trinke ich mit ihr zusammen.
Oder so.
Ich habe ja bezahlt, dann trinke ich die auch.
Okay, habt ihr schon einen aufgemacht?
2010er.
Nein, ich meine, also sie ist ja 14 jetzt, oder?
Genau.
Oder so, also in 2 Jahren oder wann?
Ja, das sieht so an, das darf sie entscheiden. Also okay. Also sie hat schon hin und wieder mal ein Schluckchen Wein probiert, so jetzt gerade auch wieder im Urlaub irgendwie, aber einfach mal so nippen und ja. So, ne? Also nicht so ein Scheiß, aber das wird schon kommen, denke ich irgendwie so. Ich finde es auch wichtig. Also für mich ist das ein wesentlicher Schritt, dass man das frühzeitig lernt, weil ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man von Alkoholrausch auf einmal das erste Mal übermannt wird oder überfraut und gar nicht damit umgehen kann, weil man nicht weiß, was passiert da mit einem. Ne? Insofern ist das, glaube ich, immer ganz gut, wenn man das in so einem behüteten Umfeld macht, wo man einfach da an sein Bett gehen kann oder so und dann weiß, okay, so fühlt sich also das an mit dem
genau, Zeug. Also ne? Eben einfach die persönlichen Grenzen irgendwie dann auch kennenlernen, damit umgehen lernen und dann auch was draus lernen.
Absolut. Wenn ich mir dann immer in die USA überlege, ne, die fahren Auto, dürfen aber noch kein Alkohol trinken. Und dann trinken die jetzt erstmal Alkohol und kommen darauf gar nicht klar. Und dann passieren Unfälle. Ne? Das ist auch völlig irrsinnig.
Wahnsinn. Ja. So, und deine Frau kommt aber mit auf die ein oder andere Weintour? Oder wie ist das so?
Eigentlich nicht. Nein, oh, okay. Nein. Also wenn wir mit dem Urlaub was machen, logischerweise, ja. Aber der Rest, das ist ja Business. Also das ist ja nichts. Wenn ich Weinreisen mache, dann ist das Arbeit. Und da haben, sorry to say, aber da haben Privatleute auch nichts verloren. Ne? Also nee, das ist einfach so. Ne? Das interessiert ja dann auch die das organisieren. Das sind ja häufig zum Beispiel Lieferanten, mit denen ich zusammenarbeite oder so. Ne? Die nehmen da nicht irgendjemand mit, sondern das sind natürlich die Kunden, die sie mitnehmen. Ne? Die sollen ja auch die Weine kaufen. So, ne? Das ist ja kein Entertainment-Vergleich. Ne? Die werden ja auch subventioniert. Also ich zahle da zwar auch meine Anteile daran, ne? Aber natürlich würde ich viel, viel mehr zahlen, wenn ich das selber machen würde. Ne?
Ja, ich meine, also es ist im Bierbereich ganz ähnlich und es ist ja auch eine andere Schlagzahl. Also wenn wir jetzt zum Beispiel so eine Bierreise irgendwohin machen, dann besuchen wir dann am Tag, weiß ich, 10 Brauereien oder so und verkosten pro Brauerei 5 oder 10 Biere und das ist für eine Normalperson, die jetzt einfach gerne mal ein Bier trinkt, würde das völlig überfordern.
Absolut.
Und dann irgendwann auch nerven, ehrlich gesagt.
Ja, natürlich. Ja. Beim Wein ist es ein bisschen anders, ne? Also da macht man natürlich nicht diese extreme Schlagzahl, liegt aber, glaube ich, halt auch daran, dass auch hier wieder der Unterschied zwischen Wein und Bier sichtbar wird. Wenn man einen Weingut besucht, geht man in die Weinberge, schaut sich an, wie wird dort gearbeitet, ne, was ist der Rebschnitt, mit was für Unterlagsrebsorten etc. Das guckt sich das alles an, man geht in die Keller. Ne. Das heißt, man beschäftigt sich sehr, sehr intensiv mit jedem einzelnen Betrieb. Das ist beim Bier alles technischer. Ja, also weil der Brauer baut nicht seinen Hopfen an. Nee. Ja? So, ne? Das macht den Unterschied. Das heißt, beim Bier, glaube ich, ist es viel stärker, man geht in die Brauerei, kriegt ein bisschen was erzählt, probiert die Biere und fertig.
Ja.
Also ja? Und beim Weingut ist es halt schon, man ist auf dem Weingut, wenn man ein Weingut besucht, ist man da ein paar Stunden.
Ja. Also ich meine, es gibt natürlich auch Brauereien, wo es so sein kann,
ja,
aber es ist eben nicht die Regel, gerade wenn man bei den, sag ich mal, eher industrielleren, mittelgroßen Brauereien oder größer ist, weil da weiß man einfach, was passiert. Logischerweise, die kaufen irgendwo ihre Rohstoffe, haben dann ihre Produktionsanlage und in dem Rahmen der üblichen Schwankungen machen sie halt das, was alle machen. Aber natürlich, wenn man dann eben bei sehr, sehr kleinen, sehr artifiziellen ist, wie jetzt zum Beispiel unseren 6 Händen hier oder 3 Brüdern. Genau. das ist dann schon eine andere Nummer, wo man dann natürlich auch viel schaut. Aber du hast recht, also die wenigsten bauen ihren Hopfen oder die Gerste selber an oder machen ihr eigenes Malz. Hm. Das haben wir hier in Bamberg zum Beispiel bei zwei Brauereien, aber das ist schon wirklich eine absolute Ausnahme. Und dementsprechend ist das dann auch anders. Das auf jeden Fall. Ja, vielleicht noch ganz kurz, gibt's irgendwelche ganz besonderen Erlebnisse, die du auf deinen Reisen eingesammelt hast, wo du sagst, Mensch, das war mal eine echte spannende Geschichte. Da freue ich mich, dass ich in der Weinwelt unterwegs war und das genießen durfte oder erleben durfte.
Ah, das ist schwierig. Ja, ach, das sind so viele. Eigentlich ist jedes Erlebnis mit Wein großartig. Also wenn ich in Burgund bin, dann gibt mein Herz auf. Ne, es ist eine Region. Das geht nicht nur um Wein. Ne, es geht dann um Wein ist immer so ein Kulturdings halt. Ne, also ja. Wenn ich in Burgund bin, dann habe ich die Küche. Ich habe den Wein. Ich habe die Geschichte. Ich habe die Kirchen. Ich habe alles, was ich dort habe. Ne, also das Herzogtum Burgund, ne, was dort halt war, ne? Wenn man einmal nachts dann durch Brunnen geht, das ist einfach wunderschön. Man hat dann, ne, das ist das Hospice de Brunnen oder sonst irgendwas, wird nachts auch illuminiert und so. Mhm. Das ist natürlich, ich bin total dankbar, dass ich Teile der neuen Welt da so auch mal sehen konnte. Also, ich weiß nicht, ob man sonst so nach Australien kommt. Weil wenn man das privat macht, dann macht man es mit der Familie, ne? So, das ist ja nicht, dass man sagt, oh, ich fliege jetzt mal 2 Wochen nach Australien, so, ne? Ne, das kommt aber bei mir, dass ich dann gesagt habe, okay, ne, ich bin auch im Master of Wine Programm im Moment. Und habe ich gesagt, okay, ich mache das Seminar in Australien. Und so habe ich diese Chance gehabt, dorthin zu gehen und das alles mir anschauen zu können. Ne? Was sonst auch gar nicht bezahlbar wäre. Also ich meine, ein Flug ist schon teuer genug. Ne?
Ja, auf jeden
so,
Fall.
3 Flüge ist eine Katastrophe. So, ne? Und ja. Genauso natürlich einmal in Kalifornien gewesen zu sein, durch Napa Valley zu kommen und das alles zu sehen, das hat mich begeistert. Ja? Und das Schönste ist eigentlich, dass man unheimlich viele tolle Menschen kennenlernt.
Ja.
Also das ist eigentlich das, egal wo man ist, also Wein ist so ein Ding, das geht so über alle Befindlichkeiten hinweg, ne? Also das ist, wenn man sich mit Wein beschäftigt, interessiert einen nicht, wo der Mensch herkommt. Es gibt gefühlt keinen Rassismus im Wein, zumindest aus meiner Warte. Natürlich haben wir auch, es ist Landwirtschaft, wir haben auch sehr viel rechtes Denken natürlich dabei. Aber es ist dann trotzdem so, ne? Also dieses Rumkommen, ne? Es ist schon, also letztes Jahr, glaube ich, war ich in, das erste Mal im Tokai und so, ne? Und dieses toll gewesen, so einfach so ländlichen Raum von Ungarn auf einmal so ein bisschen durch die Gegend zu gehen. Und dann haben wir irgendwie so eine Burg noch besichtigt. Und diese Stadt da vorne ist dann, da ist die Ukraine und da unten ist übrigens schon hinten beginnt Rumänien und hier drüber ist Polen. Also, okay, hier sind wir.
Da warst du übrigens ganz in der Nähe vom polnischen Hopfenanbaugebiet. Das ist da auch in diesem, also auf der anderen Seite natürlich.
Okay, aber ja,
da findet einmal im Jahr auch eine große Feier statt. Da will ich auch immer mal hin. Jetzt während des Krieges ist das leider ein bisschen schwierig. Ja. Aber das ist auch sowas, wo ich mir mal wünsche, hinzukommen. Du sagst auf jeden Fall was mir aus dem Herzen spricht und was beim Bier ähnlich ist. Also der Holger, mit dem ich den Podcast mal angefangen habe, der hat immer gesagt, Bier ist come together.
Ja.
Und bringt eben auch Leute von allen Bevölkerungs-, sozialen Schichten und absolut, so weiter zusammen. Und das trifft dann eben beim Wein wahrscheinlich genauso zu, halt in einer anderen Art und Weise. Vielleicht auch in anderen Kulturkreisen so ein bisschen. Die einen sind halt eher beim Wein, die anderen eher beim Bier. Aber die Funktion ist einfach
genau,
die. Und das ist ja auch das, was wahrscheinlich die Erfolgsgeschichte hinter diesen beiden Getränken ist. Das ist einfach das ist, was die Menschen zusammenbringt und Gemeinschaft schafft und ausgleicht vielleicht auch ein bisschen und Dialog fördert und all diese Dinge halt. Und ja.
Ja, das ist jetzt, wenn man sich das beim ein bisschen anschaut, der Wein war, glaube ich, immer ein bisschen anders in der Vergangenheit, weil er häufig auch so ein bisschen was Elitäres hatte. Also was aber nicht am Wein liegt, sondern an den Menschen.
Ja.
Also, ne? Also das teilweise natürlich ein normales Getränk war in den Weinbauregionen, da gibt's das, war das alles anders, ne? Aber wenn man dann halt in die Nicht-Weinbauregion war, gab es halt auch immer eine relativ snobistische Ebene im Wein. Ne? Und was ich ganz schön finde mittlerweile, ist halt etwas, wo der Wein sich dem Bier, finde ich, annähert. Das ist die explodierende Anzahl an Weinbars. Mhm. Genau das, was das Bier eigentlich schon immer hatte mit der Kneipe. So, am Tresen sitzen, Bier trinken und es verbindet. So, ne? Beginnt jetzt halt auch beim Wein ein Stück Einzug zu haben, dass man wirklich Läden hat, wo man nicht ins Restaurant geht, sondern in eine Weinbar geht und dann halt auch wieder auf Gleichgesinnte trifft. Ne? Und das ist so, wo sich auf einmal dann der Wein dem Bier annähert, so, ne? Als verbindendes Element.
Perfekt. Und da bist du jetzt auch genau den Bogen gegangen, den ich mir gewünscht habe, weil du hast am Anfang ja erzählt, dein Ziel ist es, eben eine Bar aufzumachen.
Genau.
Und natürlich sprechen wir im Podcast auch immer ein bisschen darüber, wie können Leute dich erleben. Also wenn jetzt jemand begeistert ist, davon gehe ich jetzt mal aus, dass er dich reden hat hören und einfach sagt, okay, da möchte ich vielleicht einfach mal eine Zeit mit verbringen, den Mann möchte ich näher kennenlernen oder so. Wie kann man das machen? Also kann man dich für Touren buchen oder wie wird das dann mit deiner Bar sein? Also nimm uns da mal ein bisschen mit.
Ja gut, also mich buchen, das ist relativ einfach. Ich habe einfach auf meine Website, die ziemlich lustig übrigens ist, danke Michael Thiele, für es ist handgezeichnet Comic-Style. Ja. Also belgischen Comic-Style der 50er Jahre, ne? Peterjakob.wine, also englische Schreibweise.
Ja, verlinken wir dann in den Show Notes.
Genau, ne, das ist dann so eine Möglichkeit. Da kann man mich einfach kontaktieren. Ich bin da eigentlich für jede Schandtat zu haben. Also, ne, muss aber bezahlt werden.
Klar.
Genau. Und ja, die Bar ist halt irgendwie so ein Ding, das war eigentlich schon immer so ein bisschen ein Traum von mir gewesen. Irgendwie, weil ich das halt genau das Schöne finde, dass man da einen Kommunikationsraum schafft. Und es hat sich jetzt so angeboten, dass ich mit einem Kollegen das zusammen aufziehen kann. Der hat auch einen Investor an der Seite. Das macht es halt möglich so, dass wir jetzt beginnen. Also wir reden jetzt ja noch vom Sommer 2024 und noch nicht vom Januar 2025. Ich hoffe, dass wir, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, dann schon direkt schon am Start sind.
Jo, also dann sofort auf und hingehen.
Ja, genau. Und das ist halt, und für mich, das ist so ein, das ist Gastgebertum, weißt du? Also die Leute, ich liebe dieses Thema und viele Menschen lieben das auch und dann einfach zusammenzukommen. Natürlich gibt's auch was zu essen, ne? Aber es ist kein Restaurant, es soll eine Bar sein, ne? Natürlich trinkt sich immer besser, wenn man was zu futtern hat, ne? Auch länger.
Ja.
Und genau, und alle Menschen mitnehmen, deswegen halt auch so nicht als Weinbar ausschließlich gedacht. Natürlich hat es einen großen Fokus, weil das ist meine Welt. Ne? Aber es ist halt genau das andere. Ich möchte, dass alle irgendwie ihr Spaß daran haben. Deswegen, mir geht es nicht um teuer, mir geht es um Exzellenz, aber nicht um teuer. Ne? Also ich will nicht snobistisch sein, aber ich möchte halt genau dann halt auch keine, ich sag mal, Industriebiere auf der Karte haben. Ich möchte nicht mit einer Brauerei zusammenarbeiten, die mir einen Zapfhahn hinstellt und irgendwelche Außenmöbel und ich dann sage, aus ökonomischen Gründen ist das cool. Aber nein, ich mag das möchte ich nicht. So, ich möchte wirklich ausgewählte Biere auf einer Karte haben. Und genauso, wie ich vorhin sagte, ich möchte halt auch eine ausgewählte, alkoholfreie Karte haben. Mhm. Und wo es nicht darum geht, alkoholfreies Bier und alkoholfreien Wein drauf zu haben, sondern wirkliche Alternativen zu haben. Ne? Mhm. Natürlich geben wir auch eine Coke. Aber aber genau zu zeigen, was passiert da gerade in diesem ganzen Bereich des No-Alkohols, aber auch des Low-Alkohols, ist auch noch ein Thema, was mittlerweile wirklich aufkommt. Ja. Ne? Und dies alles zusammenzubringen an einem Ort und allen Menschen quasi Möglichkeit zu geben, so ein Erlebnis zu haben, ne? Weil sonst sieht's mal so aus, das ist alles so exklusiv, ne? Also wenn ich eine Weinbar mache, sage ich so vielen Leuten, ich brauche nicht. Ich will euch nicht, so, ne? Ich kenne das noch von früher, wo dann Leute sagen, ja nee, da gibt's ja nur Wein, ich trinke aber gerne Bier. Und dann reicht eine Person, die keinen Wein trinkt, und die Leute gehen nicht in den Weinladen, sondern gehen in die nächste Kneipe und dann trinken die den schlechten Wein, weil der andere ein Bier trinken möchte. Ja, ja. So, ne? Also muss ich auch ein Bier anbieten. So. Das muss ich aber dann alles so toll machen, dass alle sich am Ende sagen, so, cool, komm, wir gehen da hin. Ne? Das ist das Ziel.
Weißt du schon oder darfst du schon was drüber sagen, wo das sein wird?
Das wird voraussichtlich, also es wird in Dortmund sein, logischerweise, wo ich ja lebe. Ne? Also so wie es aussieht, ja, es ist noch nichts unterschrieben, deswegen macht es eigentlich keinen Sinn. Ne?
Dortmund und man kann
aber sehr zentral, genau. Also es wird gut erreichbar sein. Also wir haben eine Immobilie, an der wir dran sind und ich denke, da wird auch jetzt nichts schief gehen dabei. Könnte ein bisschen größer sein, aber das ist nicht schlimm. Und
ja, manchmal ist eine cozy Bar ja auch ganz schön.
Natürlich, ne? Ja, und es ist immer besser, eine kleine Bar, die voll ist, als eine große Bar, die leer ist.
Genau, absolut. Und ja, dann, also ich werde das natürlich dann entsprechend dann updaten. Also kannst mich ja auf dem Laufenden halten und dann werden wir das in den Shownotes entsprechend auch verlinken, dass die Leute wissen, wo sie hingehen müssen. Jo, dann sind wir jetzt auch so weit, dass wir uns der Bamberger Sandkörper nähern müssen. Also jetzt musst du ins Bier, ob du
sehr
willst
schön
oder nicht.
Ah, da freue ich mich ja. Ich bin ja extra hergekommen, weil ich noch nie in Bamberg war und von allen gehört habe, dass die Stadt so wunderschön sein sollte und dass sich das jetzt gerade durch Zufall mit diesem Wochenende ergeben hat, macht mich sehr, sehr glücklich. Also ich bin sehr gespannt, was mich heute der Abend erwartet.
Genau. Ich hoffe, du sagst das morgen auch noch so, aber ich gehe mal davon aus. Also bisher hat es immer allen gefallen. Und dann sage ich auf jeden Fall vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du überhaupt hierher gekommen bist und für deine lieben Ausführungen. Ich hoffe, ich habe dich nicht zu sehr gelöchert. Und,
ja, war super. Ja. Ich danke dir. Ich danke dir.
Bier Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de.